ja, wie sich so die Stimmung verändert, wie sich die Geräusche verändern. Und das ist einfach ein normaler Teil des Tages, den wir aber einfach komplett, ja, uns entfremdet haben letztendlich. Ja. Und ich habe dann aber relativ schnell auch gemerkt, dass es ein handfestes Umweltproblem ist, was mir früher auch nicht so bewusst war. Muss man tatsächlich sagen, zum Schutz seines eigenen Gartens, geh mal zur Stadt und seh mal zu, engagier dich gegen Lichtverschmutzung, weil davon profitiert letztendlich dein eigener Garten. Dass es ein Irrglaube ist, im Licht, im Sichtbarsein sicher zu sein, das kann man jeden Tag in der Zeitung lesen. Licht wird ja meistens von Elektrikern gemacht und es sind auch oft keine Augenärzte, ja? Ich wollte aber noch mal mit so einem kleinen Mythos aufräumen. Es gibt keine insektenfreundliche künstliche Beleuchtung. Alles, was da leuchtet, lassen wir verschwinden und wir planen ganz neu. Dann würde ich das tatsächlich ganz anders machen.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Bildrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Sabine. Sabine ist Nachtschützerin und sie liebt ihre Rhön in der Dunkelheit. Ich möchte heute von Sabine wissen, wie ein verschwundener Steinbock sie auf das Thema Lichtverschmutzung aufmerksam machte, wie die Dunkelheit Himmel und Erde verbindet und warum wir alle mehr La Nuit et Belle feiern sollten. Hallo Sabine.
Hallo Jens.
Sabine, wer bist du und was machst du?
Ja, also ich bin tatsächlich hauptberuflich Nachtschützerin und zwar beim Landkreis Fulda und zuständig für den Sternpark Rhön. Den gibt es seit 10 Jahren, seit über 10 Jahren. Und ich bin sozusagen die Sternparkbeauftragte und renne dem Kunstlicht hinterher, auf das unser Nachthimmel halt einfach noch schön aussieht.
Bevor wir näher darauf eingehen, was eine Nachtschützerin ist und was sie macht, stelle ich dir mal die Frage, hast du einen Garten? Und wenn ja, was findet man darin bei Tag und was findet man bei Nacht?
Naja, ich wohne in einem Garten, weil ich wohne in der Rhön. Das ist ein wunderschönes Mittelgebirge und ich wohne auch direkt vorm Wald. Und das heißt, wir haben eigentlich rundherum einfach Naturgarten. Und ja, ich bin ja ein Fan der Nachttiere. Wir haben schon auch Glühwürmchen im Sommer. Die sind auch bei mir auf dem Balkon. Das finde ich total cool. Igel, Fuchs habe ich auch schon gesehen, viele Vögel und also es ist halt einfach nicht städtisch und deswegen haben wir schon tatsächlich eine relativ hohe Artenvielfalt und dadurch, dass auch das in der Nähe vom Wald ist.
So, jetzt möchte ich behaupten, ist Nachtschützerin nicht so ein typischer Beruf, wie man ihn kennt. Ich glaube, die wenigsten Hörerinnen und Hörer werden diesen Beruf kennen. Deswegen sag uns einmal, was macht eine Nachtschützerin genau und wie wird man Nachtschützerin oder wie bist du Nachtschützerin geworden?
Ja, vielleicht soll ich damit anfangen, wie ich das geworden bin. Und zwar, also wie gesagt, ich bin ländlich aufgewachsen und lieb einfach den Sternenhimmel. Das war schon in meiner Kindheit so. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen, die Astronomie ein bisschen laienhafter zu machen, als immer nur mit Teleskopen und teuren Geräten. Und habe angefangen, Sternführung zu machen. Das ist schon 20 Jahre her. Ich bin einfach total verknallt in die Dunkelheit und mit ihren Sternen. Und zumal die Dunkelheit, darüber müssen wir vielleicht auch reden, unterschiedlich hell ist. Das ist auch nochmal was Wichtiges. Und mir ist dann aber relativ schnell aufgefallen, dass eines meiner Sommersternbilder, nämlich der Steinbock, bei uns irgendwie verblasst. Also wenn man den Sternenhimmel gut kennt, dann fällt es schon auf, wenn auf einmal so kleinere Sterne fehlen. Und ich habe mich dann auf die Spur gemacht und bin auf die Spur der Lichtverschmutzung gekommen, wo ich mich vorher auch nicht so richtig drum gekümmert hatte. Und ich hatte dann tatsächlich, das war ein Zufall, im Spiegelbericht über das Thema geredet, über die künstliche Aufhellung der Nacht und dass es sowas wie Sternenparks gibt. Und dann habe ich mich halt richtig Gas gegeben und reingekniet, dass die Rhön ein Sternenpark wird. Ja, und das habe ich dann auch gemacht und auch viel ehrenamtlich vorangetrieben. Und 2014 haben wir dann die Auszeichnung bekommen. Die ist ein Segen für unsere Region. Das heißt, auf Deutsch gesagt, aus das, was eigentlich immer so, ja, das ist ja dunkel dort, ne, was haben die schon, machen wir halt einfach, wir machen was draus. Ja, wir haben halt einen wunderschönen Sternenhimmel, nachdem sich viele Leute sehen und ist natürlich touristisch interessant, aber unsere Kommunen spielen auch mit und die Voraussetzung für den Sternpark war zum Beispiel wirklich 2013/12 haben wir schon angefangen, die Kommunen davon zu überzeugen, wenn sie neue Beleuchtung machen, dass sie bestimmte Kriterien einhalten. Seitdem ist rechtlich ziemlich viel passiert. Das war damals noch nicht so der Fall. Aber genau, und ich berate sozusagen die Kommunen, ich mache die Öffentlichkeitsarbeit, ich schreibe jeden Monat eine Himmelsvorschau, dass die Leute auch mal sehen, wie schön unser Sternenhimmel ist und was sich da so alles tut. Aber ich stelle halt auch viele Materialien, weil das gab es vorher auch gar nicht. man nennt es auch neglected pollutant, also die vernachlässigten Umwelteinwirkungen. Und wir haben hier mit unserem Sternpark schon Standards gemacht. Die Rhön ist auch übrigens ein Schutzgebiet, ein Großschutzgebiet, ein Biosphärenreservat. Und natürlich ist der Großteil der heimischen Tierarten auch nachts und dämmerungsaktiv. Und deswegen ist es eigentlich immer ein Naturprojekt.
Okay, und irgendwie musst du ja aber an den Punkt gekommen sein, dass du das in der Rhön mit dem Sternpark irgendwie alles bewerkstelligen kannst. Jetzt wird es ja nicht so gewesen sein, dass du irgendwie in der Schule bist und gehst dann zum Berufsinformationszentrum, beantwortest 13 Fragen und dann kommt daraus, du solltest Nachtschützerin werden, sondern wie wird man das? Wie kommt man dazu? Das ist ja, wie gesagt, kein normaler in Anführungsstrichen Beruf.
Ja, das ist wahrscheinlich vielleicht wirklich ein bisschen kurios. Also tatsächlich, also zum Thema gekommen bin ich über die Astronomie und über meine Sternführungen. Und ich habe dann aber relativ schnell auch gemerkt, dass es ein handfestes Umweltproblem ist, was mir früher auch nicht so bewusst war. Da gab es auch so Vorfälle mit Kranichschwärmen, die gegen beleuchtete Burgen geflogen sind. Und da wurde ich dann halt auch dafür sensibilisiert. Studiert habe ich übrigens Sozial- und Kulturwissenschaften, also eher die Soziologie. Aber die spielt vielleicht in unserem Podcast auch noch eine große Rolle und ist eigentlich auch das dickste Brett. Ja? Die herbeigeredete Furcht. Genau. Und ich hatte dann ein Konzept geschrieben, als ich noch studiert habe, ob die Rhön ein Sternpark werden kann. Und habe das dann dort eingereicht. Und beim Biosphärenreservat und auch bei den Landräten, auch aus touristischer Sicht, ist das gut angekommen. Weil die Sternführungen, die ich hier begonnen habe, die gab es ja in Deutschland noch gar nicht. Also es war ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, dass es sowas überhaupt gibt. Also nicht nur Teleskop und Technik, sondern wirklich rumlaufen. War am Anfang auch gar nicht so gerne gesehen. Ne? Jäger, könnte jemand hinfallen und wieder Angst gemacht wird. Heute sind Sternführungen etabliert. Und dann kam also diese Auszeichnung. Und das war vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt das hauptberuflich mache. Es gab nämlich damals ein unglaubliches Medienecho. Also schon die Ankündigung, dass die Rhön sich um diese Auszeichnung bemüht. Da gab es eine dpa-Meldung, die ging durch ganz Deutschland. Das ZDF war da, die Tagesschau war da. Ich war schon zweimal in Tagesthemen mit dem Thema. Genau, also es gab ein riesengroßes Interesse und das haben natürlich die Leute hier, die Landräte hier auch gesehen. Und dann habe ich dann erst 8 Stunden damit bekommen, um den Sternpark auf die Beine zu stellen. Dann hatte ich eine halbe Stelle und dann hat mein Landrat, also unser Landrat, hat dann gesagt, das ist tatsächlich ein anspruchsvolles Feld. Es hat ja unterschiedliche Komponenten und es hat diese schöne Seite mit den Sternen und der Vermarktung, aber es hat natürlich auch die anstrengende Seite, nämlich diese Nachthimmelqualität, wenn man erstmal nur danach guckt, wie viele Sterne sehen wir eigentlich, halt auch zu bewahren. Und das in einer Zeit, wo neue Technologien wie die LED halt leider auch ein Gegenspieler sind. Und dann hat man gesagt, das braucht mehr Aufmerksamkeit. Und ich glaube, jetzt mache ich das seit 8 Jahren hauptberuflich.
Jetzt wissen wir, wie du da hingekommen bist. Wir wissen grob, was du machst. Kannst du einmal so ein bisschen erzählen, wie dein Arbeitsalltag aussieht? Also was machst du da? Du machst ja nicht den ganzen Tag nur Führungen oder gehst zur Gemeinde XY und sagst, mach mal das Licht aus, sondern wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Ja, also tatsächlich mit dem Rechner hochfahren. Ich bin hauptsächlich am Rechner. Also meine erste Zeit habe ich damit verbracht. Das muss man halt auch verstehen. Es hat ja nie ein Hahn danach gekräht. Es gibt in Deutschland auch keine Beleuchtungspflichten. Da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Und deswegen, das ist halt einfach immer mehr geworden. Ist auch eine der stärksten Umweltveränderungen in kurzer Zeit. Das sieht man auch schön aus dem Weltall, wie in kurzer Zeit die Nächte sehr hell geworden sind. Und warum das ein Problem ist, besprechen wir ja noch. So, das heißt, meine erste Zeit war wirklich tatsächlich auch erstmal Infomaterial zu erstellen. Und wir haben damit auch Standards gesetzt aus der Rhön. Wir haben technische Planungshilfen gemacht, ganz viel mit den Kommunen. Ich war ja auch in ganz vielen Kommunen. In den Gemeindevertretungen habe ich dafür geworben, dass sie das berücksichtigen, auch bei Bebauungsplänen. Also es war ein komplett brachliegendes Feld. Es gab nur eine Richtung, immer mehr Licht und Industrienorm, Empfehlungen von der Leuchtenindustrie. Die hat Empfehlungen gemacht für immer mehr Licht. Aber für Entleuchten, Entirrlichtern weniger, das gab es ja gar nicht. Und das haben wir hier alles gemacht. Also zum Beispiel eine meiner größten, denke ich immer so, Sachen ist eigentlich, dass ich das Flutlicht in den Griff gekriegt habe. Ja, also Flutlicht ist so Sportplätzen oft im Außenbereich, in Nähe von Gewässern und Wäldern. Solche Sachen halt. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch den Bereich, auch Mehrwert schaffen, hochgefahren, die Sternenführungen mehr organisiert. Ich habe dann 2015 die erste Sternenführerausbildung gemacht. Gibt es ja so gar nicht. Und wir haben dann 2015 gesagt, als die Nachfrage auch so gestiegen ist, Sternenführer ausbilden. Also die Astronomie spielt ja auch eine große Rolle. Ja, und dann genau die Vermarktung halt auch davon. Das ist mittlerweile auf mehreren Schultern, will ich mal sagen. Aber am Anfang war ich ganz alleine. Und halt auch die Gespräche auch mit den Energieversorgern. Die Gemeinden machen ja selber oft gar nicht die Beleuchtung, sondern die haben Verträge mit den Energieversorgern. Und das war natürlich auch alles sehr, sehr spannend und dicke Bretter zu bohren. Aber ja, ich muss auch sagen, es war ein Glück, dass wir damals angefangen haben. Denn die Bundesregierung hat ja man hat EU-weit stark dafür gesorgt, dass die LED den Markt durchdringt. Und es gab dann schon so 2011, 12 Förderprogramme, dass die Gemeinden umrüsten. Das gab es vorher gar nicht für Beleuchtung. Da hat jeder, man hat eher Beleuchtung, ja, da brauche ich eine, da brauche ich nichts. Ja? Und dann hat man Förderungen gemacht, da hat sich natürlich die Industrie dran gehängt. Und die LED war am Anfang halt einfach nur hässlich mit einem sehr hohen Blauanteil. Für die LED wurde ja auch der Physik-Nobelpreis verliehen. Und sie ist besonders energieeffizient, wenn sie einen sehr hohen Blauanteil hat. Aber der Blauanteil ist der Tod der Nacht. Und das war tatsächlich wirklich einfach dramatisch, weil lange Zeit hat man eher mit Orangenlicht beleuchtet. Dann kam die LED und man hat voll diesen schädlichen Blauanteil erhöht, in die Höhe getrieben, aus Energieeffizienzgründen, aber nicht aus Umwelteffizienz. Und diese ganzen Stadtwerke und Energieversorger sind natürlich da gepolt, ja, je Energieeffizienz, je heller, je besser. Ja, und da mussten halt ganz viele Bretter gebohrt werden. Ich, zu meiner Arbeit gehört natürlich auch Vorträge halten, das tue ich übrigens immer noch. Ich beantworte sehr viele Anfragen, es kommen wirklich Anfragen aus ganz Deutschland. Es ist natürlich auch so, dass das Thema mit der Nacht und der Lichtverschmutzung auch bei den ganzen Naturschutzverbänden, die sich ja für Artenschutz einsetzen, komplett brach liegt. Ja? Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir tagaktiv sind, dass wir das gar nicht so mitbekommen, dass auch der Verlust des Sternenhimmels, dass wir den nicht mehr sehen, gar nicht als dramatisch empfunden wird. Ja, und solche Sachen. Und deswegen ist so Öffentlichkeitsarbeit, informieren, Material erstellen, Anfragen beantworten. Und wir haben diese schöne Kooperation mit der IHK, da kann ich später mal was sagen.
Genau, und du hast ja am Anfang eben erzählt, du hast erkannt, dass das Sternbild des Steinbocks für dich aus deiner Sicht verblasst oder nicht mehr so gut zu sehen ist. Und im Ganzen, was du gerade ausgeführt hast, merkt man schon, wir haben hier zwei große Themenfelder heute. Das eine ist die Lichtverschmutzung, das heißt also das emittierte Licht, was ein Problem ist, und auf der anderen Seite fehlende Dunkelheit, nicht nur damit man Sterne sehen kann, sondern auch für Pflanzen und Tiere. Und wir müssen mal einen Punkt finden, wo wir anfangen, und ich würde sagen, wir nehmen nochmal den Steinbock, nämlich das Sternbild, was ja auch letztendlich Licht ist, was auf die Erde fällt, das heißt, sonst würden wir das ja gar nicht sehen. Aber damit wir das sehen können, brauchen wir um uns herum auch die Dunkelheit. Und du hast mir erzählt, dass du schon immer die Dunkelheit geliebt hast, schon als Kind. Und was bedeutet Dunkelheit für dich?
Also Dunkelheit bedeutet für mich tatsächlich, also für mich ist es einfach schön, sie ist samtig. Ich sage ja auch immer, dass so der Tag, der trennt ja den Himmel und die Erde. Ja, man hat halt einen blauen Himmel oder von mir aus einen bewölkten Himmel, die Sonne ist da, aber man sieht ganz klar, wie sich der Horizont vom Himmel abhebt. Und wenn das dann dämmert, dass es einfach, wenn die Sonne untergeht und die Farben verändern sich, die Blaustunde beginnt, die nautische Dämmerung, die astronomische Dämmerung und es kommen immer mehr Sterne raus, dann empfinde ich das einfach als unwahrscheinlich schön. Die Dunkelheit ist einfach faszinierend. Sie ist auch sehr inspirierend. Das sage ich deshalb, weil selbst in unserer modernen Zeit, wenn man sich Lieder anhört, ja, Popsongs, wie oft da der Sternenhimmel, der Moon, the Stars, the Night, also es ist auch sehr mit Romantik verbunden natürlich, Mondlicht und all das. Ja, und vor allen Dingen ist es halt einfach ein sehr, die Dunkelheit hat unglaublich beruhigende Eigenschaften. Also es wird ruhiger, die Luft wird ein bisschen kühler. Ich mache ja auch sehr viele Sternenführungen. Ich habe auch immer das Gefühl, mir gefällt es am allerbesten. Ja, wie sich so die Stimmung verändert, wie sich die Geräusche verändern. Und das ist einfach ein normaler Teil des Tages, den wir aber einfach komplett, ja, uns entfremdet haben letztendlich. Ja.
Jetzt spiele ich mal die Gegenstimme und sage, ja, aber wenn du mich fragen würdest, wenn ich alleine draußen vorm Wald stehe oder auch auf der Straße und es wäre komplett dunkel, dann wäre die Dunkelheit für mich eher bedrohlich. Was ist dein Gegenargument?
Das glaube ich nicht. Also gerade weil du alleine bist, ist die Dunkelheit eben nicht bedrohlich, sondern du bist im Schutz der Dunkelheit. Also bedrohlicher wäre es für dich, wenn dort Licht wäre und du siehst rechts und links nichts und stehst im Licht wie auf so einem Präsentierteller und bist alleine, dann würdest du dich wahrscheinlich unwohler fühlen. Also das, ich weiß, es ist Kopfkino und man kann sich aber davon befreien. Das ist auch ganz wichtig, weil da sprichst du schon eigentlich den soziologischen Aspekt meines Themas an. Diese auch durch Krimis geschürte, durch Verkaufsinteressen geschürte Einreden von Furcht vor der Dunkelheit, obwohl wir, also statistisch und so ist das sowieso alles belegt, dass das natürlich nur Kopfkino ist und Aberglauben. Aber vor allen Dingen wird auch dabei Begriffen nicht unterschieden. Und frei ist man wirklich ehrlich, wenn man sich mit der Dunkelheit anfreundet, zumal ich mache ja auch diese Sternführungen und das ist jetzt vielleicht nochmal ein kleiner Deckel drauf. Oder ich frage ja die Leute regelmäßig, wir sind ja wirklich wir sollten heute auch nochmal überreden, was eigentlich Dunkelheit ist, was ist das überhaupt? Also ich bin ja mit Leuten draußen nachts irgendwo weit entfernt von Lichtquellen, mit Gruppen und ich frage regelmäßig, hat hier jemand Angst? Und alle sagen nein. Und wenn ich die Frage nochmal anders stelle, wie wäre es aber, wenn du hier alleine wärst, dann ändert sich das Bild. Dann gibt es einen Teil, der ist sagt, naja, ich habe eine Taschenlampe dabei oder ein Handy, ich finde den Weg zurück, ich habe keine Angst. Es sind auch wirklich viele Leute, die haben eben überhaupt keine Angst vor der Nacht. Es konzentriert sich aber leider nur auf die wenigen. Dann gibt es so ein paar, ja, es wäre mir ein bisschen mulmig, aber ich würde zurückfinden. Und ein paar gibt, wenn ich hier alleine wäre, ich würde sterben. Aber immer nur ein kleiner Anteil. Aber die gleiche Person hat ja vorher gesagt, sie hat keine Angst. Das heißt, Menschen haben Angst, wenn sie alleine sind, an unbelebten Orten, zu unbelebten Uhrzeiten. Das kann aber auch tagsüber sein. Die gleichen Leute hätten auch Angst tagsüber im Hellen, im Wald, wenn sie alleine sind und es knackt hinter ihnen. Ja, also es ist dieses alleine sein und nicht in Gruppen sein. Und ist vielleicht niemand in der Nähe und deswegen fühlt man sich dann halt ein bisschen ängstlich. Gleichzeitig ist es auch falsch, das muss ich auch ganz klar sagen, und da gibt es ja den Fall von der Sarah Everett, dass es ein Irrglaube ist, im Licht, im Sichtbarsein sicher zu sein. Das kann man jeden Tag in der Zeitung lesen.
Kannst du kurz ausführen, was das für ein Fall ist, weil so dein Beispiel, was du gerade genannt hast?
Ja, also oft wird das Thema ja so mit Frauen, und wir müssen nachts alles hell machen, wegen den Frauen. Und also man weiß aus vielen Untersuchungen, das mulmige Gefühl hat nicht so sehr mit hell und dunkel zu tun, sondern tatsächlich auch mit Umgebung, ist es verwahrlost, ja, und bin ich halt alleine unterwegs. Und sie ist halt, die Sarah Everett, das war ein Fall in London, sie ist abends, jetzt um diese Jahreszeit, ich glaube Anfang März, die Straße runtergelaufen, abends um 9, also es war schon dunkel, also nein, es war schon Nacht, aber nicht dunkel, das ist jetzt auch der große Unterschied. Sie ist also die Straße runtergelaufen, die war hell erleuchtet zur Bushaltestelle. Dann hat ein Polizeiauto neben ihr angehalten, hat sie fadenscheinig wegen Corona geprüft, hat sie dann ins Auto irgendwie gepackt und er hat sie umgebracht. Also es war ein Polizist. Und genau, und dann hieß es, und dann kommen wir vielleicht auch, was mich auch so wie die Medien die Dunkelheit darstellen und stigmatisieren und immer falsch liegen, weil sie die Begriffe nicht richtig verwenden. Dann war ein Riesenaufschrei, ist auch sehr dramatisch, und es hieß, Frauen sind nachts nicht sicher. Das war der Tenor, Frauen sind nachts nicht sicher. Und aber was ist denn bitte schön die Nacht? Ist es eine Nacht, wenn sie hell erleuchtet ist? Das ist eher eine beleuchtete Nacht. So, das heißt, korrekterweise hätte es sagen müssen, Frauen sind in der hell beleuchteten Nacht nicht sicher, wenn sie alleine die Straßen runterlaufen. Also es hieß dann, Frauen sind nachts nicht sicher, aber das Problem war ja eher der Polizist. Und was mich stört, ist diese Begriffsverwirrung, nämlich nicht zu unterscheiden zwischen Dunkelheit, die ja natürlicherweise unterschiedliche Helligkeiten hat, durch Mond, ne? Oder Milchstraße, macht auch viel Licht, und einer beleuchteten Dunkelheit. Und ich sehe dann oft so, es wird ja auch populistisch genutzt, und dann sieht man irgendwelche Leute, die alleine eine beleuchtete Straße runtergelaufen, und dann steht da nachts. Nein, es ist eine beleuchtete Nacht. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und allen Opfern, ob Tag oder Nacht, die zufälligerweise Opfer werden, dürfte eins gemeinsam sein, nämlich, dass sie lieber nicht gesehen worden wären. Ja? Und deswegen ist es auch, wird so irrational geführt, und mich stört wirklich, dass zwischen den Begriffen nicht unterschieden wird. Und dass man im Licht, das gilt übrigens auch für die Tiere, weil im Licht sind die Tiere einem höheren Prädationsrisiko ausgeliefert. Also wenn man sich so, wir monitoren ja hier auch Vorfälle so von der Presse, weil bei uns gibt es auch viele Kommunen, die schalten ab. Und wir monitoren das so ein bisschen. Und dann kann man es vielleicht so sagen, also Kriminalität oder auch schlechtes Benehmen, ja, sucht sich nicht Dunkelheit, sondern Gelegenheit. Und diese Gelegenheiten werden halt leider durchs Licht überhaupt erst geschaffen. Das Licht hat also auch in Städten viele Nachteile, wie die Frau, das Mädel, die Straße runtergelaufen ist, ihr wird ja erzählt, du bist sicher im Licht. Ja, das wird erzählt, aber tatsächlich wurde sie sichtbar im Licht. Wäre sie durch einen dunklen Park gegangen, hätte er sie nie gesehen. So, und das heißt, man wird auf Wege gelockt, wo vielleicht gar keine soziale Kontrolle wird. Ja, das Licht führt natürlich übrigens auch dazu, dass die Menschen länger aktiv sind in der Nacht, dann wird vielleicht auch mehr getrunken. Ja, es wird lauter, die Hemmschwelle fällt. Also zumindest sollten diese Diskussionen rational und evidenzbasiert geschehen und nicht so, wie es halt so einfach gemacht wird und geplökt wird. Leider auch in Podcasts und Sicherheit, dann geht es immer um Dunkelheit, aber man redet von einer beleuchteten Dunkelheit.
Und du hattest mir auch noch die Beispiele genannt, dass eine Frau auch Angst hätte, ja, wenn sie auf einem beleuchteten Bahnsteig alleine steht, weil sie zum Beispiel auch dadurch, dass sie im Licht steht, gar nicht sehen kann, was in der Dunkelheit um sie herum passiert. Ne?
Ja, nicht nur das. Sie ist halt einfach alleine. Ja, und genau, das zeigen ja auch diese Studien zur Kriminalitätsfurcht. Die ist übrigens in unserem Land übrigens ziemlich unangebracht, weil das ist auch ein echtes gesellschaftliches Problem, weil die Kriminalitätsfurcht geht hoch und die Zahlen gehen runter, aber die Wahrnehmung ist eine andere. Und man hat ja geguckt, wer hat eine besonders hohe Kriminalitätsfurcht? Da gibt es Studien dazu. Also es sind Leute, die auch ja ein bisschen misstrauischer sind anderen Leuten gegenüber. Es sind das Problem dieser Kriminalitätsfurcht ist ja, dass sie gesellschaftlich starke Auswirkungen hat. Nämlich zum einen für die Menschen selbst, die unberechtigterweise Furcht haben, obwohl sie gar nicht haben, brauchen müssten. Ja? Und dass die Gesellschaft sehr viel tun muss, ja, damit die Leute das halt eben nicht so empfinden, obwohl es gar nichts bringt. Frauen fühlen sich auch alleine unsicher, wenn sie im ÖPNV unterwegs sind. Und Himmel, wo ist denn mehr Licht als in der U-Bahn oder im Bus? Ja, so, also das meine ich damit. Es ist eher, und dann sollte man auch ehrlich sein und ganz andere Maßnahmen suchen. Das ist das eine, erstmal diese Furcht überwinden, dann ist man ein freier Mensch. Natürlich, oder sich auch Leute suchen. Es gibt auch das Heimwegtelefon, die bestätigen auch genau das, was ich sage. Und genau, aber es ist tatsächlich so, und das ist auch das Dilemma von der Lichtverschmutzung. Die Lichtverschmutzung entsteht ja in Siedlungen, ne? Also nur in Dörfern, Städten, Großstädten. Und nur dort können wir sie reduzieren. Aber dort ist auch die Einsicht so gering, dass wir sie reduzieren müssen. Und den Leuten ist halt einfach überhaupt nicht klar, dass das Licht ja auch nicht in der Stadt oder in dem Ort bleibt, sondern es wird reflektiert. Und das ist auch eines meiner Hauptthemen, ist der sogenannte Skyglow. Damit meine ich, dass die Summe der vielen Lampen, ne, ob das im Garten ist, auf dem Balkon, dann noch eine Hauslampe, da ein Werbeschild, Straßenbeleuchtung, und die Summe von all dem Licht reflektiert. Also wird entweder direkt hält sowieso die Umgebung, die direkte Umgebung auf und unterbricht damit den grundlegendsten Rhythmus in der Natur, nämlich einen Dauervollmond, kann man nochmal drüber reden, zum einen. Und zum anderen, das Licht wird ja dann entweder direkt in die Atmosphäre geschickt oder reflektiert halt über Flächen. Und insbesondere bei Bewölkung kann man gut sehen, wie der Himmel komplett erhellt wird, mehrfaches Vollmondlicht, Dauervollmond, und dann halt auch weit in die Umgebung abstrahlt, wo es selber kein Licht ist, auch in Schutzgebiete hinein. So, das heißt, im Grunde genommen müssen Städte und Dörfer dafür sorgen, dass ihr Skyglow geringer wird durch bessere Beleuchtung, damit wenigstens die Außenbereiche geschützt sind.
Damit danke ich dir schon mal für diese Überleitung zum Thema Lichtverschmutzung, weil da würden wir jetzt so langsam hinkommen. Vorher würde ich dich aber gerne nochmal fragen, erlebst du denn überhaupt selber persönlich, wenn du rausgehst, irgendwo noch für dich die perfekte Dunkelheit? Und wie definierst du die für dich? Also was ist für dich die richtige Dunkelheit?
Ja, also ja, die erfahre ich schon. Also man kann die Dunkelheit messen. Das ist auch was Wichtiges. Das ist ja übrigens auch was ich mache. Ne? Also die Nachthimmelqualität messen. Wir messen ja die Lichtverschmutzung. Also da gibt es eine astronomische Einheit dafür. Die nennt sich Größenklassen pro Quadratbogensekunde. Und wir haben in Europa kaum noch natürliche Nächte, aber wir kommen relativ nah dran. Das ist auch immer ein bisschen abhängig von der Luftfeuchtigkeit. Wir sind ja nun mal auf dem 50. Breitengrad. Von der Luftfeuchtigkeit ist es abhängig. Aber wir haben hier tatsächlich wirklich dunkel. Und eine Referenz ist vielleicht die Sichtbarkeit der Andromeda-Galaxie. Und die sehen wir hier mit bloßem Auge. Ja, oder so bestimmte Sterne. Da gibt es so eine Bordel-Scale. Ja, da kann jeder mal gucken. Wenn ich den einen Stern sehe, dann weiß ich, ich bin in einer richtig tollen nächtlichen Umgebung. Wenn ich den sehe und den anderen nicht, dann, naja, bin ich vielleicht in der Vorstadt. Genau. Aber ich würde gerne mal, wenn wir jetzt schon mal zur Lichtverschmutzung kommen, was eigentlich das Problem ist. Und zwar, wir haben ja natürliches Licht. So, durch die Sonne natürlich am Tag. Und wir können das Licht, diese Beleuchtungsstärke messen. Das heißt, Beleuchtungsstärke ist sozusagen das Licht, was auf eine Fläche trifft, also am Boden. Und dann gibt es ein Gerät, Luxmeter, und damit kann ich die Beleuchtungsstärke messen. Und die Sonne schafft, wenn so halt blauer Himmel, steht hoch, 120.000 Lux. 120.000 Lux. Und dann, die Erde dreht sich ja, sie rotiert. Und auf der Nachtseite haben wir auch natürliches Licht. Und das Hellste davon ist natürlich der Vollmond. Und der steht aufgrund der Lage unserer Erdachse im Winter sehr hoch, praktischerweise, wenn es früh dunkel wird, und im Sommer sehr niedrig. Und das ist dann auch die hellste natürliche Lichtquelle in der Nacht. Und ich hatte dich im Vorgespräch gefragt, was du schätzt, wie groß der Unterschied ist. Und ich stelle diese Frage oft bei Vorträgen, weil die Erfahrung, um Vollmond zu laufen, haben viele gemacht. Man wundert sich schon bei Halbmond, dass man schon Schatten hat, schon bei Viertelmond, dass man schon einen Schatten hat. Und dann frage ich nach Fühlantworten und du hast ja auch gesagt, die Hälfte, ne? Genau, also wären dann 60.000 Lux. Manche sagen ein Viertel vielleicht oder ein Drittel und tatsächlich sind es maximal 0,3 Lux. Das ist der Vollmond. Und bei Neumond haben wir sogar noch weniger, 0,001 Lux, aber wir haben die Milchstraße im Zenit. Und selbst mit der Milchstraße kann man sich hervorragend orientieren. Also wir haben tatsächlich nachts sehr viel Naturlicht. Aber wo jetzt der Hase im Pfeffer liegt, ist hier. Es gibt in der Natur keine andere physikalisch relevante Einheit, weder Luftdruck noch Temperatur, die sich so regelmäßig ändert, die Erdrotation, und so drastisch in den Ausprägungen. Von 120.000 Lux runter auf maximal 0,3 Lux, das ist in der Natur die stärkste Ausprägung und sie ist regelmäßig. Und dieser Rhythmus, dieser Hellrhythmus ist in allen Zellen. Der ist bei Einzellern, bei Pilzen, bei dir, bei mir, bei Hund und Katz, bei Bäumen, bei allen Tieren, ticken in den Inneren, auf Zellkernebene, auf Proteinbasis, selbst bei Bäumen, ticken kleine innere Uhren. Für diese Erkenntnis wurde 2017 der Medizin-Nobelpreis verliehen, kann man mal nachgucken. Und in der Begründung steht nämlich, alles Leben auf der Erde richtet sich nach der Rotation des Planeten. Und das tut er schon ziemlich lang. Daran sind alle Prozesse sozusagen angepasst. Und was wir halt machen mit unserem Kunstlicht ist, diesen Rhythmus zu unterbrechen. Für uns selber nicht, für uns Menschen, weil wir gehen nämlich rein und machen den Rollo runter und machen das Licht aus. Aber natürlich für alle, die draußen sind in der Nacht. Und ich habe es gerade schon angesprochen, dass dieser Rhythmus ist halt sehr wichtig, der steuert unsere Hormone, deswegen wirkt Licht ja auch hormonell. Also dieses Zusammenspiel von Serotonin, Melatonin und Cortisol, das wird wach, also Tag-Nacht-Rhythmus. Genau, und das geht über Licht hauptsächlich, aber vor allen Dingen bei den Tieren natürlich auch. Und das ist jetzt so das Biologische, aber es kommt noch was zum Verhalten dazu. Weil sich Tiere nämlich bei Vollmond anders verhalten als bei Neumond. Und das betrifft vor allen Dingen die Tiere, die bei anderen auf dem Speiseplan stehen. Nehmen wir mal den Igel. Der wird ja von Waschbären und Uhus gefressen. Und im Licht steigt einfach das Prädationsrisiko für viele Tiere. Und genau, sie werden gesehen, wie halt, wenn man auf dem Laufsteg läuft. Und also Jäger wissen das zum Beispiel, dass bei Vollmond kommen die Tiere kaum aus dem Wald, die Rehe, ja, und die können es kaum erwarten, dass es wieder Neumond wird. Das heißt, in Vollmondphasen sind die Tiere weniger aktiv, sie stecken weniger die Reviere ab, suchen vielleicht auch weniger Futter und würden sich jetzt auch nicht unbedingt in der Vollmondphase paaren. So, und das heißt, es betrifft wirklich viele Tiere und Genau. Und mit unserem Kunstlicht überlagern wir halt diesen Rhythmus und erzeugen diesen Dauervollmond. Das heißt auch für die Naturgärtner in deinem Podcast, selbst wenn sie einen schönen Naturgarten haben, wenn sie abends rausgehen und es ist bewölkt und sie schauen sich mal den Himmel an und der ist mal so richtig, richtig hell, dann muss man tatsächlich sagen, zum Schutz seines eigenen Gartens, geh mal zur Stadt und seh mal zu. Engagiere dich gegen Lichtverschmutzung, weil davon profitiert letztendlich dein eigener Garten. Das möchte ich deshalb sagen, weil das ist so ein bisschen, das Hell und Dunkel ist einfach so ein grundlegender Rhythmus in der Natur, dass er übergeordnet ist. Also das ist, da nützt mir das Insektenhotel oder was weiß ich was, das Beet gar nichts. Das muss erstmal stimmen. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich Fieber habe, muss ich mich nicht um Nagelpilz kümmern oder sowas. Ja, also es ist einfach so wichtig. Das sind halt Lärm, Luftverschmutzung, aber vor allen Dingen das Licht, weil das Licht auf genetisch wirkt und auf Zellbasis und hormonell.
Bevor wir über den Garten sprechen oder noch detaillierter sprechen, du hast jetzt eben erzählt über die Einwirkung von Licht auf die Tiere vor allem, also zum Beispiel das Fehlverhalten, Orientierungslosigkeit, da hattest du ja auch schon die Kraniche am Ulrichstein genannt, was 1998, glaube ich, für Aufsehen sorgte und dass die Fortpflanzung gestört ist und dass das Prädationsverhalten anders ist. Also das quasi...
Das Räuberbeute-Verhältnis verzerrt sich, ja.
Genau, aber was ist denn die Auswirkung auf Pflanzen? Also das Problem für Pflanzen, wenn das der Tag-Nacht-Rhythmus nicht mehr so gegeben ist oder in der Intensität oder Ausprägung gegeben ist, wie es eigentlich die Natur mal vorgesehen hat.
Ja, also Pflanzen sind davon natürlich auch betroffen, vor allen Dingen höhere Pflanzen, wie jetzt zum Beispiel Bäume, da gibt es auch gute Untersuchungen zu. Und eigentlich weiß das auch jeder aus den ganzen Treibhäusern, ne? Da so an der holländischen Grenze, also dass man mit Licht dann halt schon auch steuern kann, Wachstum und so weiter und so fort. Und wenn jetzt zum Beispiel Bäume sind ein schönes Beispiel, da gibt es auch unglaublich viele Bilder zu, jetzt in der Nähe von Lichtquellen stehen oder sogar in den Bäumen ist ein Licht irgendwie eine reingewachsene Straßenlampe, dann können die rund ums Licht halt nicht ablauben. Ja, weil das muss man auch einfach wissen, bleibt man einfach mal bei den Bäumen. Die Bäume haben ja auch, die Bäume schlafen auch übrigens nachts, da gibt es auch Untersuchungen zu, dass die Äste so ein bisschen runtergehen. Das ist das eine. Und zum anderen, sie haben ja einmal den 24-Stunden-Rhythmus und aber auch den jahreszeitlichen Rhythmus. Und das bedeutet, also wir haben ja nicht nur Tag und Nacht, wir haben die Mondphasen als Taktgeber und wir haben die unterschiedlichen Tageslängen im Jahreslauf. Und die Bäume fangen halt an, im Herbst wahrzunehmen, dass die Tagesstunden, also die Lichtstunden, werden natürlicherweise kürzer. Und das ist dann der Moment, wenn die Bäume anfangen, ihre Blätter weniger mit Wasser zu versorgen. Ja, also sie merken es halt einfach an den Tageslichtstunden, weil es ist ja einfach vorgegeben seit Milliarden von Jahren letztendlich. Und um sich so vor dem Frost zu schützen. Und das ist auch das Problem, wenn die dann eine längere Tageslänge vorgegaukelt bekommen, dann lauben die nicht ab, versorgen also ihre Blätterchen immer noch mit Wasser, die sind dann noch schön grün. Und wenn dann der Frost kommt, kriegen die Bäume da einen Frostschaden. Deswegen hier so Bäume anleuchten, das geht gar nicht. Ne? Und also das heißt, die bekommen Frostschaden im Winter. Und im Frühjahr sorgt dann dieses Licht dafür, dass sie zu früh Knospen bekommen. Und dann vielleicht dann auch wieder, dass das dann halt erfriert. Und deswegen zum Beispiel Platanen reagieren da sehr empfindlich. Kastanien, Spitzahorn, Weiden kann man auch immer wieder sehen. Und das zeigt einfach, wie stark wir mit dem Licht da in die Natur halt eingreifen.
Falls man jetzt denkt, dass es irgendwie auf eine Region bezogen, dass das so ein Problem ist mit dem Ablauben und so. Ich durfte ja schon mal einem Vortrag von dir beiwohnen. Also ich habe den ja schon mal mir angehört. Und da hattest du ja auch Bilder gezeigt, dass das dann auch sehr, sehr kleinräumig schon Auswirkungen hat. Ne? Also da habe ich gesehen, da hast du ein Bild, da ist ein Baum, der ist komplett entlaubt und daneben ist ein Baum, der, wo von unten ein Lichtstrahler, also so ein Bodenstrahler auf dem Marktplatz oder so, eingelassen ist, der nach oben strahlt in den Baum und der Baum ist auf einer Hälfte noch komplett belaubt. Ne? Also ja. Das auch vielleicht für einen Hinweis für die Gärtnerinnen und Gärtner, dass das also auch wirklich kleinräumig auf Quadratmetern quasi bezogen zum Problem werden kann.
Ja, genau. Also für im Garten hat ja Kunstlicht sowieso nichts, überhaupt nichts zu suchen, null. Ne, da können wir nochmal drüber sprechen, warum auch diese ganzen Produkte aus China nicht nur wegen Licht ein Problem sind. Ja, genau. Aber tatsächlich ist es auch so, Bäume, übrigens, es kommt auch noch dazu, in den Städten ist es so, dass diese Veränderung von hell und dunkel sich mehr auf dieses jahreszeitliche Verhältnis von den Pflanzen auswirkt als die Erwärmung. Also Lichtverschmutzung ist in dem Fall wirksamer als die Klimaveränderung. Also sie haben ja mehrere Probleme, da wird dann immer nur geguckt auf die Temperatur. Aber tatsächlich ist es hell und dunkel. Dazu gab es da letztes Jahr ging auch durch die Medien. Ich habe ja auch eine Website, wo ich diese ganzen Studien dann auch, wo man da nachlesen kann. Ja, und das zeigt einfach, wie krass das ist. Und wir haben uns ja beide diese Studie angeguckt mit dieser Kohlenstofffreisetzung. Ja, und da war ja dann auch über Kontinente. Und da ging es dann darum, dass in den Ökosystemen durch das Licht die Tiere mehr atmen, länger wach sind, wie die Menschen auch länger wach durchs Licht, mehr atmen und dadurch tatsächlich mehr CO2 freisetzen. Also daran sieht man, was da alles dran hängt. Ich meine, klar, unsere Aktivität nach hinten zu verlegen und feiern, das ist ja auch alles in Ordnung, aber wir haben ja selber auch einen Biorhythmus und wenn man jetzt aber über die Menschen redet, man weiß ja auch, was Nachtschicht mit Leuten macht und auch viel Blink-Blink-Licht. Also es gibt da tatsächlich Zusammenhänge auch mit Schlaganfall und Alzheimer und Demenz. Ja, diese visuellen Reize vielleicht in so Städten, wo ganz viel Blink-Blink-Blink ist und und halt auch als Stressfaktor. Licht aus, Leben an.
Sehr gut. Und wenn wir jetzt mal auf dieses Kleinräumige gehen, also zum Beispiel den eigenen Garten, da hast du eben gesagt, da sollte das Kunstlicht raus. Und das Kunstlicht heute in den Gärten ist ja, behaupte ich einfach mal, sehr oft mit diesen wunderschönen Solar-LED-Erdspießen, die man sich in den Garten steckt, muss man ja sagen. Da fängt es ja an und dann geht es bis dahin, dass man irgendwo Illuminationen von schönen, größeren Sträuchern oder Pflanzen hat, damit man irgendwelche Moodlights oder Moodecken im Garten gestaltet, was ja auch alles schön ist. Aber du sagst, das muss nicht sein. Ich habe dann ja auch zum Beispiel das Argument gebracht, was ist denn mit der Sicherheit im Garten? Also wenn es jetzt nicht unbedingt nur der eigene Privatgarten ist, sondern vielleicht auch ein Park, warum muss man, also ist es nicht sinnvoll, dann die Wege zu beleuchten? Und du konntest mir das alles widerlegen. Leg mal los.
Genau. Also bleib mir erstmal beim Garten. Also der Garten ist natürlich Lebensraum. Ja. Und zwar von vielen Tieren. Dazu muss man auch wissen, in Deutschland mit unserem Naturschutz steht's nicht so gut. Das muss man sagen. Obwohl viele Leute, über 80% bei Befragungen sagen ja, Naturschutz ist sehr wichtig. Und der Garten ist halt deswegen halt auch so wichtig in den Städten, weil wir so im offenen Naturraum kaum noch Lebensräume haben. Ja? Also vieles wird dem Agrar gewidmet, dem Anbau von Futtermitteln für Tiere, die im Stall stehen, auch ein Problem. Und so das heißt, wir haben eigentlich in der Natur gar nicht mehr so viel Natur. Und die Städte und da, wo die Menschen leben, sind einfach klasse. Das sind viele Verstecke, das sind Hecken, das sind Bäume, das sind Gebüsche. Das sind eigentlich tolle Lebensräume, allerdings mit vielen Gefahren, das ist natürlich beim Verkehr und sonst was. Aber das Problem ist im Grunde genommen, dass der Großteil der heimischen Tierarten ist nun mal nachtaktiv. Das sind Igel, Fledermaus, ja, die Nachtfalter, die Dachse, die Füchse. Also sind einfach alle nachts unterwegs und sie sind natürlich darauf angewiesen, dass sie in der Nacht ihre Aktivitäten machen können, was halt durch die Lichtverschmutzung halt verhindert wird. Das heißt, Garten braucht auch ganz ehrlich gesagt kein Licht. Bäume sind ja Lebensräume, Hecken und Bäume sind ja Lebensräume. Nicht nur Schlafplätze für Vögel, sondern für Spinnen, Käfer, alles Mögliche. Und im Winter ist es natürlich auch so, das sollte man auch nicht vergessen, dass natürlich, dann heißt es immer, im Winter sind ja keine Insekten. Hallo? Also erstmal fliegen Nachtfalter auch im Winter. Kriegt man noch nicht mit, weil wir sitzen ja drinnen. Aber vor allen Dingen an Rindenüberständen, an Blattunterseiten, an irgendwelchen Löchlein werden ja die Eier und die Larven abgelegt. Und wenn man dann tatsächlich da so eine Lichterkette drum hängt, ja, dann können die sich einfach nicht entwickeln und das führt zum Populationsverlust. Ja, also man denkt dann überhaupt nicht drüber nach, dass natürlich die Tiere da überwintern. Und Bäume, wie gesagt, sind Lebensräume und mal ganz ehrlich, Omas Garten braucht auch kein Licht. Und ich stelle ja auch grundsätzlich die Frage nach der Nutzungseffizienz. Also ich bin ja sehr oft abends unterwegs, sehr oft, so zur Dämmerung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer sitzt denn mal bitte schön in seinem Garten und wann? Also es ist wirklich, im Winter ist es einfach zu kalt, da ist kaum jemand im Garten. Im Sommer wird es spät dunkel, wozu braucht man Licht? Also wenn ich da wirklich mal reinnehme, dann nehme ich nur eine Taschenlampe mit. Ja? Oder ist es hell genug durch den Mond oder durch den Sky Glow? Der Sky Glow ist übrigens auch sehr, sehr hell. Ja, und dann nochmal was zu diesen Produkten. Also warum die auch so ein Problem sind. Du hast diese Solarstecker da genannt oder auch Lichterketten und so weiter. Also dazu muss man Folgendes wissen. Was vielen vielleicht auch nicht klar ist, gerade so mit den Solarsteckern oder Solarlämpchen, die kommen natürlich alle aus Fernost, lange Transportwege, es ist Plastik. Und weil da natürlich ein Akku drin ist, sind die nicht recycelbar, das ist Sondermüll. Die LED übrigens selbst besteht auch aus ganz vielen unterschiedlichen Komponenten, die sind ja da drin verbaut, ne? LED, wenn man die auseinander nimmt, sind auch seltene Erden drin, natürlich immer nur wenig, aber in der Summe kann auch nicht recycelt werden. Ja, das heißt, wir schaffen uns da Tonnen an Plastikmüll, den wir nicht recyceln können. Und das Licht selber, und das ist auch das Erschreckende, ist, man hat das ja untersucht, wenn man da mal so einen Luxmeter dranhält, das ist richtig, richtig viel. Und man weiß aus Untersuchungen, die können wir gerne verlinken, wie wenig Licht schon reicht, dass sich einfach Dinge verschieben und verändern. Zum Beispiel, wenn künstliches Licht auf den Boden fällt, dann verändert sich die Zusammensetzung der Bodenlebewesen unten drunter. Da gibt es tolle Untersuchungen vom Ego-Ivitrone, wie das heißt, da in Leipzig. Genau. So, das heißt, mit dem Licht locken wir aber auch dann die Käfer dahin. Ja, die sind ja dann wie die Motten zum Licht. Das mag vielleicht dann für manche Tiere toll sein, weil sie dann schneller an ihr Fressen kommen, aber ernähren sich einseitig. Und wir verschieben das halt alles. Und das ist nur so ein kleines Solarlämpchen. Dann hält es 2 Jahre, ist kaputt, dann fliegt es in Hausmüll, muss aber eigentlich in den Sondermüll. Und die Dinge, ja, sind halt einfach für mich eine der schlimmen Auswirkungen der LEDs. Und wenn wir die Zeit 20 Jahre zurückdrehen, Omas Garten, da gab es sowas natürlich nicht. Also Licht hat im Garten gar nichts zu tun. Und die Dunkelheit mit ihren Vorteilen sollte auch mal überwunden werden. Ja, also das ist natürlich so ein Ding. Und man muss auch in Städten dafür sorgen, dass Bäume zum Beispiel nicht angeleuchtet werden. Wir haben es ja auch geschafft, dass die Bodenstrahler abgeschaltet wurden. Die sind auch immer so wartungsintensiv. Was soll das auch? Bäume sind ja keine Objekte.
Wenn man jetzt eine Klammer drum macht, sagst du, Licht im Garten stört die Kreisläufe. Für jeden Gärtner, vor allem Naturgärtner, muss es deshalb eigentlich ein Gebot sein, dass man überhaupt kein Licht im Garten hat oder installiert, genau.
Das ist eigentlich auch normal. Also wenn ich da mal hin muss oder wenn ich mich im Sommer mal, also ich sag's mal so, ich finde Licht im Garten schon deshalb gaga, weil ich mir lieber den Sternenhimmel angucke. Ja, also man klotzt ja da auch immer nur ein Kunstlicht rein. Was soll das? Ich gucke mir lieber den Mond an und die Sterne. Und vor allen Dingen, das ist auch noch so ein Punkt, wir haben gar nicht drüber gesprochen, wie gut wir in der Nacht sehen können. Wir können sehr gut Kontraste sehen. Und wenn ich vielleicht da wirklich mal sitze und dann will man da was essen, da gibt es ja mittlerweile auch so goldige Tischlampen. Ich habe hier auch eine, ne? Warte, ich zeig's dir mal, ne? So, die kann man dann ja mal so mobil hinstellen. Huch, genau. Und dann habe ich ein mobiles Licht, aber fest installierte Beleuchtung rund um Haus und Garten. Wie gesagt, diese Nutzungseffizienz ist schon übrigens bei der Straßenbeleuchtung äußerst gering. Aber da halt auch erst recht noch, weil man nur 3-mal im Jahr da sitzt und dann kann man auch mal dunkel sitzen. Dunkel ist ja unterschiedlich hell. Und oder mal eine Taschenlampe mitnehmen, wenn ich wirklich mal da hin muss. Mhm. Also das heißt, das Thema Licht ist ja mittlerweile auch ein Konsumthema geworden, ne? Weil früher als vor der LED war Licht natürlich sehr teuer. Ne? Also viele kennen das vielleicht noch, wenn man aus dem Keller kam, hast du das Licht ausgemacht, ne? Oder draußen, da gab es auch nicht so Bewegungswelle, die ja ständig, ne, sondern dann ist man auch rausgegangen und hat man das Licht gar nicht angemacht, weil man eh gut sieht. Ne? Aber dieses, auch durch die Bewegungswelle sind für mich, finde ich ganz schrecklich, weil sie keine Wahl lassen. Die Leute sind dann auch überhaupt nicht mehr gewohnt, überhaupt mal irgendwie mal ihre Augen zu testen, wie gut wir sehen können. Und sie lösen natürlich auch ständig aus. Also da kann jeder auch mal um sein Haus rumgucken, dass man das gut in den Griff kriegt und auch, man kann auch mal schauen, wie viel Licht von innen nach außen wirkt, ja, wenn man mal in den Garten geht. Und da wirft dann man hat dann so quasi eine beleuchtete Fläche vom Fenster aus, ja. Und ich habe jetzt zwar über die nachtaktiven Tiere gesprochen, aber die tagaktiven Tiere sind natürlich auch immens betroffen. Also ich nenne da jetzt auch einfach mal die Vögel, da gibt es auch viele Untersuchungen zu. Die müssen ja wie wir nachts schlafen und brauchen die Dunkelheit, ja. Und man weiß tatsächlich, dass bei ihnen durch diesen Skyclaw, der leuchtende Himmel, das Melatonin nicht so stark ausgebildet werden kann, was wir aber alle brauchen. Melatonin ist kein Schlafhormon, ist ein Dunkelhormon. Es wird bei Abwesenheit von Licht gebildet, auch bei nachtaktiven Tieren. Aber es ist einfach eines der allerstärksten und wichtigsten Hormone in unserem Körper. Es ist sehr, sehr alt. ja, so ein Gen da irgendwie schon drin. Und es ist absolut notwendig zur Erholung, zur Immunabwehr, zur Tumorenunterdrückung. Und wir sollten alle dafür sorgen, dass wir viel Melatonin bilden können. Aber das gilt natürlich auch für die Tiere. Und deswegen werden sie auch infektanfälliger. Man weiß zum Beispiel, dass Spatzen, die in der Stadt sich irgendein Virus einfangen, im Vergleich zu ihren, die in Dunkelheit leben, wenn die die gleiche Krankheit haben, sehr viel länger brauchen, um wieder gesund zu werden. Also das heißt, es betrifft nacht- und tagaktive Tiere gleichermaßen. Und ich setze mich auch dafür ein, dass nachts die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet wird. Ne, die hat kaum Nutzer und da können wir ja nochmal drüber reden, was da so in Frankreich geschieht.
Da sprechen wir auch gleich drüber. Vorher noch eine Sache und zwar, wenn du das jetzt so erzählst mit dem Licht im Garten und den Bewegungsmeldern und dass das schlecht ist, also ich verstehe das komplett. Und ich selber habe auch überhaupt kein Licht im Garten zum Beispiel. Aber jetzt höre ich Polizisten und andere Menschen, die Einbruchsprävention betreiben in der Bevölkerung, was ja auch wichtig ist, die sagen, seid ihr verrückt, man braucht doch einen Bewegungsmelder, damit das Haus beleuchtet wird, damit nicht der Lakritzeklauer an meine Balkontür kommt. Wie, also das, ich will das nicht verniedlichen, ne, sondern das ist natürlich ein ernstes Thema, aber was ist das Argument dagegen? Also oder dafür?
Ja, es ist halt einfach falsch, ne? Also erstens mal weiß man, dass Einbrüche, also wir monitoren das ja jetzt auch schon seit Jahren, also Einbrüche finden eigentlich statt, wenn keiner daheim ist. Genau, also schon mal tagsüber. Und ja, es ist einfach unverantwortlich von der Polizei, sowas zu behaupten, weil es überhaupt keine Belege gibt. Also wir haben auch schon mal gefragt, es wird halt einfach so geplappert. Nicht überall, bei uns wird es zum Beispiel nicht geplappert. Und vor allen Dingen kommt noch was dazu. Was ist denn, wenn ständig der Bewegungsmelder auslöst? Ja, die Leute stumpfen ab, da guckt gar keiner mehr. Also es ist wirklich Quatsch, da geht es halt an und aus und an und aus und an und aus. Mitunter, das Licht zählt ja, also die Nacht ist ja kein rechtsfreier Raum. Und mitunter werden da auch Grenzwerte der Lichtemissionsrichtlinie überschritten. Und das ist einfach in Deutschland nicht erlaubt. Ne? So, das heißt, die Polizei sollte schon mal gar nicht zu Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten aufrufen. Und auch, Licht verhindert überhaupt keine Einbrüche, sondern ermöglicht sogar tatsächlich auch noch Einbrüche. Weil, ich sag's nochmal, schlechtes Benehmen und Kriminalität sucht sich nicht Helligkeit oder Dunkelheit, sondern immer nur Gelegenheit. Und diese Gelegenheiten werden durchs Licht eigentlich erst ermöglicht, weil wir sind eben keine Waschbären. Wir brauchen für alles, was wir brauchen, Licht, ja, für sowas zumindest, weil wir halt eben, durch unsere Tagaktivität. So, und das heißt, das ist natürlich falsch, das zu sagen, aber es ist natürlich ein Verkaufsargument. Und es stimmt nicht, das sehen wir auch hier ganz klar bei unseren eigenen halt Untersuchungen. Und es wird ja auch dazu geraten, halt eher Nachbarschaft und Schlösser. Das gilt auch für mich, muss das auch mal machen. Da gibt es extra die Pilzkopfdinger da. Ja, und Alarmanlagen von mir aus oder Infrarotkameras, ne, die würden tatsächlich sinnvoller sein, wer das braucht. Aber man muss auch eins sagen, das möchte ich auch mal sagen. Also erstens mal, nicht jeder, der einem entgegenkommt, ist ein Krimineller. Ja, wenn man mal, das kann einfach nicht sein, dass man in so eine Gesellschaft kommt. Und deswegen sollten wir diese Furcht vor der Dunkelheit auch nicht hypen, weil sie ist unangebracht und sie ist auch falsch. Und ganz viele empfinden sie ja auch gar nicht. Ja? Und dieses Misstrauen schüren vor anderen Menschen. Und zum anderen ist natürlich so, Einbrüche, das hat auch immer was mit Armut zu tun. Und das sind soziale Ungleichheit. Und das weiß man ja auch, je ärmer die Leute werden, ne, so, also das sollte man halt auch sehen, aber wie gesagt, also Licht ermöglicht eher die Einbrüche. Da muss ja der Dieb seine Taschenlampe nicht mitnehmen, weil die Leute sitzen ja eh drin, haben den Rollo runter und da hat er schon praktisch sein Licht.
Ja, und vielleicht würde ein Nachbar, wenn er gerade aus dem Fenster guckt, aufmerksamer sein, wenn er einen Taschenlampenkegel sieht, als wenn er den täglichen Bewegungsmelder an- und ausgehen sieht beim Nachbarn.
Zum Beispiel, genau. Und dieser Bewegungsmelder hat einen absoluten Abstumpfungseffekt. Da guckt kein Mensch mehr hin. Noch nicht mal. Also zum einen, wenn jetzt, du sitzt in deinem Wohnzimmer und der Bewegungsmelder geht an, dann kriegst du jedes Mal ein Herzinfarkt. Oh, da könnte ja draußen einer sein. So, also für einen selber ist schon Stress. Dabei hat sie Nachbarskatz ausgelöst. Ja, so, und so geht das ständig und der Nachbar, das geht ständig an. So, da guckt er, also deswegen ist das wirklich das schwachsinnigste aller Argumente.
Ja. Du hast eben schon gesagt, dass wir noch gar nicht darüber gesprochen haben, dass das menschliche Auge ja eigentlich auch ein gutes Instrument ist, um in der Dunkelheit sehen zu können. Man braucht gar kein künstliches Licht. Das hatte ich ein bisschen verortet unter der Überschrift Lösungen und Ziele. Also was kann man denn eigentlich selber machen, um zum Beispiel Lichtverschmutzung zu vermeiden? Und wie gesagt, da ist natürlich das menschliche Auge erstmal, dass das gar nicht so schlecht in der Dunkelheit sieht, weil genug Restlicht da ist, dass wir tatsächlich auch ganz gut sehen können, wenn es dunkel ist. Und jetzt haben wir ja eben ganz viel über Sicherheit gesprochen und Dunkelheit und Straßenbeleuchtung und wer fühlt sich wann und wo sicher. Und dann kommt natürlich irgendwann das Argument, naja, aber die Kriminalität steigt natürlich, wenn wir keine Straßenbeleuchtung mehr hätten. Und dann gibt es dann die beiden Argumente. Zum einen natürlich, es gibt überhaupt keine gesetzliche Grundlage zur Straßenbeleuchtung. Das ist das eine, da kannst du gleich was zu sagen. Und dann gibt es dieses wunderbare Beispiel La Nuit et Belle aus Frankreich, die das nämlich einfach gemacht haben und die Bürger sehr schön mitgenommen haben.
Ja, also man muss es vielleicht ein bisschen aufbrechen. Also das Erste ist, man muss das schon mal einsehen, dass wir hier ein massives Umweltproblem haben und dass wir auch nicht immer mit den gleichen Vorteilen und falschen Bedenken auch immer wieder schön wurden. Das ist auch übrigens so ein typisch deutsches Ding. Wir kommen ja gleich noch auf Frankreich. Ja? So, also, aber zuerst mal ist tatsächlich ein Punkt ist, der immer wieder die Leute überrascht ist, es gibt in Deutschland keine Beleuchtungspflicht. Punkt. Es gibt kein Gesetz, das Straßenbeleuchtung vorschreibt. Deswegen gibt es auch kein Gesetz, wo drin steht, wie Straßenbeleuchtung sein soll. Man hat es halt einfach so gemacht. Die Industrie hat eine Industrieempfehlung, möglichst viel Licht zu installieren, hat damit natürlich auch entfremdet. Und dann ist so bei den Bürgern, weil halt eben überall Licht ist, auch so ein Anspruchsding. Aber tatsächlich, die Straßengesetze sehen Beleuchtung nicht als Aufgabe des Straßenbaulastträgers vor, auch nicht im Rahmen der Verkehrssicherheit, sondern Schnee und Eis räumen. Das liegt daran, dass Dunkelheit, Nässe und Nebel sind einfach natürliche Zustände. Und es sind natürliche Zustände, auf die sich jeder einstellen kann. Das heißt, man weiß ja, dass es dunkel wird. Und in der Straßenverkehrsordnung ist das ja alles geregelt. Da steht nämlich drin, jeder hat sich eigenverantwortlich auf die sich darbietenden Wege, Sicht- und Wetterverhältnisse einzustellen. Man muss halt einfach vorsichtig sein und für sich selber sorgen. Man nennt das die Eigenverantwortung. Die hat man zum Beispiel beim Regen. Man weiß, dass es Regen, man nimmt einen Regenschirm mit. Wenn ich aber weiß, dass es dunkel ist, dann nehme ich mir einfach eine Taschenlampe mit. Und da möchte ich auch noch was sagen zur Sicherheit. Es ist wirklich total angenehmer, das Licht direkt vor sich zu haben und zu leuchten und nicht wie in so einem Präsentierteller von weit her schon als Frau alleine erkannt zu werden. Das hätte der Sarah Everett vielleicht auch geholfen. Genau. Und deswegen für mich ist, also ich würde gerne in Deutschland eine Taschenlampenpflicht einführen. Ich mache ja auch immer Witze darüber, dass die neuen Personalausweise alle eine Taschenlampe haben, weil wegen mir ist in Deutschland keine einzige feste Lampe muss wegen mir installiert werden. Ich komme hervorragend zurecht. Ich bin viel in der Nacht unterwegs. Also erstmal, dunkel gibt es wenig. Ja, selten, dass es mal wirklich dunkel ist. Schon mal gar nicht im Sommer, klar. Ja, und ich habe das Licht dann direkt vor mir. Ich habe immer eine Taschenlampe dabei. Hier siehst du sie. Sie ist immer. Ich habe sie immer dabei. Genau, und das ist halt die Eigenverantwortung. Und nochmal ganz kurz zum Recht. Also es gibt keine Pflicht für die Installation von Straßenbeleuchtung. Es gibt nur eine Pflicht, das ist die Beleuchtung des Fußgängerüberwegs, ein Zebrastreifen. Das ist die einzige Beleuchtungspflicht, die ergibt sich aus der Straßenverkehrsordnung, wenn es die Straßenverkehrsbehörde anordnet. Aber die Stadt, die Gemeinde ist überhaupt nicht verpflichtet, überhaupt irgendwo eine Lampe hinzustellen. Das ist schon mal tatsächlich das Recht. Aber die Beleuchtungspflicht hat, habe ich gerade schon angedeutet, die Verkehrsteilnehmer. Und da ist es halt so, dass alle Fahrzeuge, das steht dann auch so in § 17 der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung, müssen ein Licht dabei haben. Fahrrad, Auto, Scheinwerfer, die sind auch heller als je zuvor. Selbst die kleinen Roller, also alles hat da halt, muss Licht dabei haben. Und das heißt, die einzigen, die wirklich noch übrig sind und Licht brauchen, sind wirklich nur die Fußgänger. Die gibt es wenig, ja, genau. So, und für die Fußgänger gilt die Haltepflicht vor dem rollenden Verkehr. Das heißt, sie dürfen auch gar nicht einfach so auf die Straße gehen, denn sie wollen das und wollen überfahren werden. Also es gilt die Haltepflicht und nur am Fußgängerüberweg haben sie den Vorrang vor dem rollenden Verkehr. Und ich würde trotzdem nicht über den Zebrastreifen gehen und vorher nicht gucken. Ich würde mich nicht drauf verlassen. Ja, also was ich damit sagen möchte, wenn wir wirklich jetzt sagen würden, also wir lassen alle fest installierten Lampen, Werbebeleuchtung, Straßenbeleuchtung, alles, was da leuchtet, lassen wir verschwinden und wir planen ganz neu, dann würde ich das tatsächlich ganz anders machen. Also ich würde das so machen. Erstens mal hätte jeder eine Taschenlampe dabei und für jeden wäre es auch normal, dass es nachts dunkel ist. Und dann kann man aber auch diese Sehfähigkeit, die wir haben, sehr gut erhöhen, zum Beispiel durch Markierungen. Ja, also es nützt mir auch nichts an der Treppe, wenn da eine Lampe ist. Ich habe gestern übrigens ein Foto gemacht. Ja, und wie ich mit meinem eigenen Körper einen Schatten mache und sehe dann gar nicht die Stufe. Also ich werfe mit meinem eigenen Körper einen Schatten. Habe ich eine Taschenlampe dabei oder da ist eine Markierung, habe ich diese Gefahr gar nicht. Ja, und also das würde ich machen. Parks würde ich überhaupt nicht beleuchten. Ganz einfach deshalb, weil sie auch keine sozialen Kontrolle haben. Da muss nachts da keiner laufen und tagsüber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Da würde ich vielleicht einfach so weiße Stöckchen, um den Weg zu markieren. Genau. Und dann würde ich vielleicht tatsächlich die öffentliche Beleuchtung anders machen. Ich würde sie niedriger machen, mehr auf den Gehweg fokussieren. Ja, also mehr auf den Fußgänger, weil das ist der Einzige, der es braucht. Mehr auf den Gehweg, vielleicht nur so 3 Meter hoch. Ja, schöne Leute. So. Und dann ist natürlich Licht nur nach unten. Das ist ja mittlerweile auch vorgegeben. Warmes Licht, oranges Licht. Und da bin ich froh, dass das bei uns funktioniert. Bei uns wird also nicht auf grellweiße LED umgerüstet, sondern auf warme bernsteinfarbene Leuchten. Sieht auch schön aus, wenn hier umgerüstet wird. Genau, aber die Neuplanung wäre niedrige Lichtpunkthöhen. Dadurch wird man auch sehr viel Energie sparen, weil dadurch, dass sie so hoch sind, haben die dann so 3.000, 4.000 Lumen. Und auch die LED brauchen einen Haufen Strom. Das sind auch 30, 40, 50 Watt. Da macht sich keiner Gedanken drüber. Und bei der LED ist es auch noch so, dass sie nicht 100% in Licht umwandelt, sondern maximal 50%. Also es wird auch noch sehr viel Wärme erzeugt. Also die Lampen werden viel niedriger, sie wären mit warmem Licht, sie wären... Ja, man würde viel mehr mit Markierungen, es werden sehr viel weniger leuchten. Man würde mehr mit Markierungen arbeiten, auch ein bisschen mehr mit der Eigenverantwortung. Werbebeleuchtung gäbe es nicht, weil die nachts eh keiner sieht. Das liegt daran, dass im Sommer ist es spät hell, da sind die Leute draußen. Im Winter sind sie nicht draußen, sie sehen es gar nicht. Oder Werbebeleuchtung hätte dann maximal 2 Candela Leuchtdichte pro Quadratmeter. Ja? Und wäre zeitlich begrenzt, die Werbebeleuchtung. Kirchen würden auch nicht mehr von außen angeleuchtet werden, weil es stark reflektierende Flächen sind, sondern von innen leuchten. Ja? Wir würden alle wieder den Sternenhimmel total geil finden. Das ja sowieso. Genau. Und das ist so ein bisschen das Ding. Und vor allen Dingen, die öffentliche Beleuchtung würde um 11 oder 12 Uhr abgeschaltet werden. Wie in Frankreich und wie in vielen Kommunen in Deutschland.
Möchtest du das Beispiel von Frankreich mal ein bisschen näher erklären? Weil, also was die machen, ist, glaube ich, klar geworden, ne? Das, was du eben auch erzählt hast, was hier wünschenswert wäre, hat ja Frankreich so ein bisschen oder so schon umgesetzt. Aber es geht ja darum, wie nehmen die Bürger mit? Wenn du das hier in Deutschland machen würdest und sagen würdest, okay, wir schalten heute Abend um 11 Uhr das Licht ab, dann würden alle Kakao schreien und
Nein, das ist nur ein kleiner, das stimmt einfach nicht. Also wir sollten selber auch nicht so framen, nur weil das vielleicht deine eigene persönliche Erfahrung ist. Das stimmt nicht. Ne? Also zum einen, ich wollte mal ausführen, also es gibt keine Pflicht zur Beleuchtung, aber das Licht zählt zu den schädlichen Umwelteinwirkungen. Es ist gleichgestellt mit Lärm und Luftverschmutzung und es gibt Grenzwerte für Anwohner, weil das Licht zählt zu den schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Emissionsschutzgesetzes. Da kann man mal im Emissionsschutzgesetz nachlesen, das ist so. Und es gibt Grenzwerte für Anwohner und deswegen sollte man auch vorsichtig sein, wie viel Licht man da von privat auf Nachbarslicht, weil tatsächlich dürfen da bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden. Also die Nacht ist kein rechtsfreier Raum. Zum anderen gibt es jede Menge Vermeidungspflichten aus dem Bundesnaturschutzgesetz. Also es gilt zum Beispiel das Verbot von Beleuchtung in bestimmten Schutzgebieten und es ist ja vorgesehen und auch schon beschlossen, der Paragraf 41a, der gilt dann in ganz Deutschland, dass von Licht nicht mehr so viele schädliche Auswirkungen ergehen. Das heißt, wir haben einen absoluten Widerspruch. Wir haben überhaupt keine Pflicht, Beleuchtung zu installieren, aber jede Menge Pflichten, Licht zu vermeiden. Das muss erstmal klar sein. Ja? Und deswegen bin ich auch wirklich für die Nachtabschaltung und nein, es schreit nicht jeder rum. Vielleicht oder erstmal, weil halt einfach es falsch erzählt wird, es sind falsche Narrative. Und auch in Deutschland schalten ja viele Kommunen ab, auch meine Kommune, wo ich herkomme. Es gibt aber einen Unterschied zu Frankreich. Also in Frankreich schalten über 20.000 Kommunen ab. Auf meiner Webseite habe ich auch so einen kleinen Film, da kann man sich das ansehen. Man hat also tatsächlich das sehr vorangetrieben in Frankreich. Und zwar aus Ministeriumsseite hat man das vorangetrieben. Aus zwei Gründen, Energiesparen und Biodiversität. Also es ist die französische Biodiversitätsstrategie, nämlich Dark Infrastructure und Dark Corridors. Und das brauchen wir auch in unseren Kommunen. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Genau. Und das heißt, innerhalb von 10 Jahren haben dort über 20.000 Kommunen schalten ab und darunter auch größere Städte. Und auch in Deutschland schalten wirklich viele Kommunen ab. Ich wird vielleicht die einen oder anderen überraschen. Also zum Beispiel Gütersloh schaltet seit 3,5 Jahren um 12 Uhr ab. Wenn es ein Problem gibt, dann wüssten wir das. Ja, nein, es gibt kein Problem. Oder es wird herbeigeredet oder auch populistisch missbraucht, ja, weil man ja gerne Frauen auf dem Laufsteg hat. Und also ich sag's mal so, Licht aus und es wird ruhiger. Genau. Also ich wollte nur sagen, meine Stadt, hier in unserem Landkreis schalten 5 Kommunen ab. In Norddeutschland wird viel abgeschaltet. In Thüringen in Ostdeutschland wird viel abgeschaltet. Ist ja auch ganz normal. Linsengericht bei Stauffenberg bei Gießen schaltet ab. Also ich kenne viele Kommunen, die nachts abschalten. Und du sagst, da gibt es dann so ein Geschrei. Es kommt so ein bisschen drauf an, was die Leute gewohnt sind. Da, wo sie es gewohnt sind, da, ne, wenn das schon auch länger gemacht wurde, dann sind die Leute es einfach gewohnt und sie sind eben nicht hilflos. Man sollte Leuten auch nicht immer so, als wären die zu doof, mal eine Taschenlampe mitzunehmen. Also man weiß ja, um 11 Uhr wird abgeschaltet. Das ist auch richtig so, weil wenn man sich nämlich die Nutzungseffizienz von Beleuchtung anschaut, ist das ein Trauerspiel. Es ist wirklich schlimm, wie wenig das eigentlich genutzt wird ab einer bestimmten Uhrzeit. Und das ist im Winter schon ab 8 Uhr wird das kaum noch genutzt. Da kommt noch mal einer mit dem Hund vorbei und um 10:30, der Hund ist auch müde, der ist tagaktiv, will der auch in seiner Haie liegen. Ja? So, das heißt, es leuchtet wirklich für niemanden und ist einfach einer der Hauptursachen für das Vorantreiben des Artensterbens und des Klimawandels. Wir haben jetzt nicht so viel über die Auswirkungen gesprochen, aber man kann sich das auf meiner Seite dann die ganzen Studien anschauen. So, und in Frankreich, und jetzt ist es so, in Deutschland schaltet man ab, der Grund ist dann immer Geld. Na, die Kommunen sind klamm, haben kein Geld, ja, und sie haben auch kein Geld für Frauenhäuser, sie haben auch kein Geld für Prävention, aber sie haben Geld für die Straßenbeleuchtung. So, und dann, gerade als wir dann vor 2 Jahren vor 4 Jahren ist ja schon fast, diese Energiemangellage hatten, da haben sich ja viele Kommunen zum Abschalten entschieden. Und dann ist es halt schade, es geht dann nur ums Geld und Energiesparen. Meistens geht es nur ums Geld und wird auch so schnöde, ne? Aus haushaltstechnischen Gründen müssen wir jetzt halt mal abschalten. Ne? Und dann wird es selber so dramatisiert. Und in Frankreich macht man das ganz anders. Ja? Man nimmt die Leute mit, man erklärt ihnen das. Und zwar macht man das so, die Nacht ist schön. Ja, man sagt, wir schalten ab, die Nacht ist schön. Und dann ist das Abschalten auch ein Kompromiss. Zwischen bis 11 Uhr hast du das. Es ist ja eh keine Pflicht. Danach musst du dich halt mit deinen Freundinnen verabreden, ne, dass du zusammen heimgehst und uns haben eine Taschenlampe oder bist sowieso wahrscheinlich eh schon zu Hause. Und dann erklärt man den Leuten, dass dieses Licht aus ja entschleunigt, ja, wie gut das ist für die Igel. Wir brauchen sogar mehr Roboter, ist auch ein Thema, das weiß ich, aber das Licht ist mit Sicherheit krasser. Ja, so, also das heißt, man lernt ja damit umzugehen und man erkennt auch diese Vorteile. Man kann nicht den Rollo oben lassen, ja, man kann aus dem Bett die Sterne sehen und klotzt nicht in eine Straßenlampe rein. Oft ist es ja auch so, dass Straßenlampen in Gärten reinstrahlen. Das ist aus meiner Sicht ein Unding. Wir sprechen nochmal drauf, wie man das Licht besser machen kann. Das sind nämlich alleine schon auch bei der öffentlichen Beleuchtung die Grenzwerte der Lichtemissionsrichtlinien beachtet werden. Das werden sie nämlich momentan nicht. Ja, aber es gibt ja Grenzwerte und die sollten bei der öffentlichen Beleuchtung natürlich auch eingehalten werden, nicht nur im Privatbereich. So, und dann, du lässt den Rollo oben. Du weißt auch, dass deine Gemeinde dadurch sehr viel Geld spart. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, weil du weißt, mit dem Geld können sinnvollere Sachen gemacht werden. Du weißt auch, dass das eine absolute Solidarität mit den Tieren ist in der Siedlung, die mit uns leben und auch mit den Tieren außerhalb, weil der Skyclaw natürlich weg ist. Es gibt da so die schönen Bilder von Gütersloh, ist ja eine Großstadt, mit der Milchstraße mitten in der Stadt. Wie geil ist das denn? Ja, also richtig schön. Natürlich wird es ja auch gemacht und das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Es wird gemacht. Und mein Totschlagargument ist, dass es gemacht wird und das seit Jahrzehnten zum Teil und das komplett problemlos. Und wer was anderes sagt, ist dann halt vielleicht auch ein, weiß ich nicht, hat auch anderweitig Probleme mit Evidenz. So, und das wollte ich damit halt sagen. Und das ist einfach ein schöner Kompromiss, aber man hat halt auch die Leute auch eher mitgenommen. Die Nacht ist schön. Und nochmal eine Sache, weil das ist mir wichtig. Dort wird das mit der Sicherheit auch nicht so ausgedehnt und ausgebreitet. Also erstmal ist man im Licht ja innen sicher, das schon. Und da macht man da ganz kurz einen Prozess. Man sagt, die Nachtabschaltung hat nichts mit Unzivilisiertheit und Kriminalität zu tun. Punkt. Und man gibt dem nicht so eine Bühne und da ist einer und der muss jetzt auch noch da eine extra wohl. So, das macht man da einfach nicht. Und deswegen, weil es ist ja auch nicht so. Also von daher ist es, finde ich, richtig gut, was da passiert. Und das würde ich mir natürlich auch für Deutschland wünschen. Und dann ist es aber tatsächlich so, wenn es bis um 11 Uhr brennt, soll es natürlich auch anständig sein. Wir haben gerade schon gesprochen, niedrige Masten, nicht so ohne Lichtströme. Und dann kann man auch heutzutage dimmen. Ja, also man kann so ein Dimmprofil hinterlegen. Oft wird ja so, Bewegungsmelder, das halten wir für nicht so sinnvoll. Warum? Weil, also zumindest hier und da macht das Sinn mit den Bewegungsmeldern, vielleicht auf dem Parkplatz, aber entlang der Straße würde ich das nicht machen, weil es sind einfach zu wenig Nutzer da und es ist sehr, sehr teuer und auch störanfällig und was soll das? Ich möchte nicht die Straße runter und auf einmal wird das hell und ich laufe auf dem Laufsteg. Also ich empfinde es als unangenehm. Wir haben das ja auch probiert. Ich empfand es sehr unangenehm, dann in so einem Spotlight zu sein. Es geht viel einfacher und kostengünstiger für die Kommunen, dass man so ein Dimmprofil hinterlegt. Das heißt, bis um 20 Uhr 100% Lichtstrom, ich sag mal 1000 Lumen, das reicht, wenn ich die Masten nicht so hoch habe. Ab 21 Uhr nur noch die Hälfte. Bis um 11 Uhr 30% und dann fahre ich es runter auf 10%. Ja, dann über die Nacht, dann habe ich noch so eine Orientierungsbeleuchtung, die ist immer noch ein bisschen heller als der Vollmond und das sollte eigentlich reichen.
Und wir haben jetzt immer über die Kreisläufe gesprochen, die dabei gestört werden oder nicht gestört werden sollen durch das Abschalten und auch über den Plastikmüll, der zum Beispiel über diese Garten-Erdspieß-Solar-Fackeln, wie man sie auch nennen möchte, anfällt. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, aber vielleicht doch mal erwähnen sollten, das ist ja auch nicht ganz unerheblich, das ist nämlich der CO2-Ausstoß, der dadurch entsteht, dass wir einfach nur Licht anhaben, nämlich wie hoch ist der pro Kilowattstunde. Und dann sollte man das mal hochrechnen, was das zum Beispiel in der Straßenbeleuchtung pro Gemeinde eigentlich kostet oder wie viel das ist.
Das kommt noch dazu. Ja, einen Aspekt wollte ich aber jetzt auch nochmal nicht unterschlagen, das ist auch, die gewerbliche Beleuchtung oder die Beleuchtung an Gebäuden. Also wir haben nicht nur Straßenbeleuchtung, wir haben auch, genau. Und das wollte ich noch sagen, was kann man eigentlich machen gegen Lichtverschmutzung? Vielleicht kommen wir nochmal drauf. Also tatsächlich ist der Ressourcenverbrauch, also für diese ganzen Stahlmasten. Ich möchte alle Hörer vielleicht auch mal bitten, wenn ihr jetzt mal unterwegs seid, mit dem Fahrrad fahrt oder mit dem Auto läuft, guckt euch mal, wie unsere Landschaften oder wie unsere Ortschaften verspargelt sind mit Stahlmasten, die da überall rumstehen. Übrigens gibt es auch sehr viele Kollisionen mit den Stahlmasten. Ja, dass es vor Lampenmasten gefahren wird, also auch gefährlich. Genau, aber tatsächlich ist es so, also zum einen wandelt ja die LED auch nicht 100% in Licht um, sondern da haben wir schon mal die Wärme. Und im Moment haben wir ja einen Strommix so bei, ja, ich würde mal sagen, im Jahresdurchschnitt vielleicht schon auch noch bei einem guten Viertel Kilo pro Kilowattstunde. Also 250 Gramm jetzt im Jahr, im Winter ist jetzt ein bisschen mehr, sind so 400-500 Gramm, ein halbes Kilo, ne? Aber jetzt im Jahres haben wir ja wieder die Erneuerbaren pro Kilowattstunde. Und das ist, wenn man das hochrechnet, und das ist ja auch das Problem für die Kommunen. Ich weiß ja auch, dass viele Kommunen abschalten wollen. Und deswegen sollten wir das auch einfach viel mehr voranbringen, das Abschalten wie in Frankreich. Und es ist ja nicht nur CO2, es sind ja durch das Abschalten verlängert sich auch die Haltbarkeit von den Produkten. Ja, bei der LED kannst du ja eben nicht einfach die Birne tauschen, du schmeißt das ganze Ding weg, auch unrecycelbar. Also es sind natürlich noch diese enormen Ressourcen und Energiekosten, die damit reinkommen. Und unsere Erde ist am Limit, das weiß jeder, der das zuhört, nehme ich an. Und wir schrotten ja schon im Mai unseren Earth Overshoot Day. Und Licht ist ein Konsumgut, aber jeder kann sich da selber mal ein bisschen mit beschäftigen und einfach mal allein im Wald gehen oder einfach mal nachts alleine irgendwo rumlaufen und dann sich mit anfreunden. Das bringt viel, vielleicht auch mal mit anderen zusammenlaufen, dass man das wirklich mal so ein bisschen übt. Ja, das ist. Und es ist auch noch wichtig, was man machen kann, ist auch so ein bisschen das Geschehen im Beobachten. Also man liest ja da die Zeitung, ja, die Gemeinde rüstet jetzt die Straßenbeleuchtung um. Ne? Oh, holla die Waldfee, ne? Gleich mal hier auf unsere Seiten und hingehen, sich dafür einsetzen, dass das so gemacht wird wie bei uns. Oder man bekommt mit, ein neues Gewerbegebiet entsteht. Da wissen wir, was das heißt, ja? Und vielleicht auch oft, wie es in Deutschland leider ist, in der Nähe von Schutzgebieten. Das Schutzgebiet ist hin. Für mich ist kein Schutzgebiet in Deutschland ein Schutzgebiet, wenn ich nicht nachts da war und habe mal gemessen, wie es aufgehellt ist. Ja, dann ist es nur ein halbes Schutzgebiet. So, und da kann man sich auch einsetzen, weil man natürlich über die Bauleitplanung kann man Lichtvorgaben machen, also Festsetzungen zum Licht, das wird hier auch gemacht. Ja, und dann dürfen halt Bauherren nur so und so und so. Die Baugenehmigung geht auch, weil das Licht zählt ja zu den schädlichen. Das ist auch die Rechtsgrundlage, ist das Emissionsschutzgesetz. Also man bekommt mit, der Sportverein rüstet um. Und da kann man tatsächlich Verbesserungen erzielen mit guter Technik oder Verschlechterungen, wenn es schlecht läuft. Das heißt, immer wenn irgendwo gebaut wird, immer Licht, Licht, immer dran denken. Man kann sich vielleicht auch einsetzen in der eigenen, ich nehme an, viele Naturgärtner sind vielleicht auch im Naturschutz engagiert, dass man das Thema wirklich mit auf dem Schirm nimmt und unser Best Practice auch übernimmt. Wir haben zum Beispiel die Kooperation mit der IHK und wir sprechen halt Unternehmen an, die kriegen dann eine Urkunde, wenn sie ihre Beleuchtung optimieren oder auch ausschalten. Und ihr glaubt überhaupt nicht, was wir schon an Licht hier ausgeschaltet haben, an Gebäuden, also an Gewerbe, ne, die dann wirklich gesagt haben, es ist ja Quatsch, dass das die ganze Nacht leuchtet, zum Teil auch gar nicht mitbekommen haben, dass der Parkplatz die ganze Nacht leuchtet. Also es lohnt sich da wirklich. Ich bin auch der Meinung, ich komme nochmal zurück zum Fieber, ja. Es lohnt sich erst, Fieber zu bekämpfen und dann die kleinen Baustellen. Und deswegen ist der Nachtschutz auch so unglaublich effektiv und wichtig. Und es macht totalen Spaß, wenn man das echt hingekriegt hat, dass man da eine Lichtquelle, eine unnötige, weil sie sind meistens unnötig, ausgeschaltet bekommt. Wir unterstützen ja auch viel, also Textangebote für Webseiten. Das kostet auch nichts. Wir haben so eine Postkarte gemacht, die den Appell der Tiere an die Menschen richtet, wo dann auch drinne steht, dass halt unsere Gärten so wichtige Rückzugsräume und Schlafräume sind und Lebensräume sind. Und es gibt da ganz viel Unterstützung von uns und ich kann da nur zu motivieren.
Und ich verlinke natürlich auch alles Wichtige, was du uns heute erzählt hast. Also alles, was ich verlinken darf und kann, werde ich natürlich unter dieser Folge auch verlinken. Was ich noch sagen möchte, weil du das eben so, das stand bei dir eben so ein bisschen nebenan. Du hast zwar erzählt, dass die Unternehmen dann auch ein Zertifikat kriegen oder eine Auszeichnung, wenn sie das irgendwie, also wenn sie das naturgerechter gestalten mit der Beleuchtung auf dem eigenen Firmengelände. Aber es ist nicht nur so, dass das, also nicht nur dieses Einseitige, dass die sich da was an die Wand hängen können, sondern es ist ja auch so, dass die Mitarbeiter zum Teil das sogar befürworten, also hinterher sagen, jetzt ist es viel besser auch zu arbeiten, also auf dem Betriebsgelände, ja, wenn man eine indirektere Beleuchtung hat oder eine niedrigere Beleuchtung, anstatt dass man überall diese Fluter hat, mit die doch einen harten Schattenwurf haben und so weiter. Magst du da vielleicht noch kurz was zu sagen?
Ja, danke, dass du das sagst. Also da möchte ich nochmal ein paar Dinge anmerken, das stimmt. Also Licht wird ja meistens von Elektrikern gemacht und es sind auch oft keine Augenärzte, ja. Also es ist tatsächlich so, dass da auch viel Blendung, dass auch zum Beispiel Fahrer, die kommen von der Autobahn auf so ein Logistikunternehmen und werden da geblendet. Es ist auch augenschädlich, das muss man sagen. Es gibt auch da diese Risikogruppen bei Kunstlicht. Also wir können uns damit auch tatsächlich unsere Augen verschlechtern. Und leider werden oft in solchen Bereichen viel hilft, viel wird tatsächlich so geblendet, dass es wirklich schlecht. Also tatsächlich, es geht natürlich um die Bestandsbeleuchtung, Firmen, die schon 20 Jahre da rumleuchten, die sprechen wir an. Und ja, das wird von den Mitarbeitern dann auch als positiv empfunden. Es wird ja dann auch in der Firma dann darüber gesprochen, da gibt es eine kleine Presse und dann werden sie auch dann sensibilisiert. Das kommt noch dazu. Ich wollte aber noch mal ganz kurz noch mal mit so einem kleinen Mythos aufräumen. Es gibt keine insektenfreundliche künstliche Beleuchtung. Es wird oft so gesagt, oder naturverträgliche Beleuchtung gibt es einfach nicht. Das ist insektenfreundlich und naturverträglich ist nur das Licht von Sonne, Mond und Sterne. Man kann es aber unterschiedlich schädlich gestalten. Und es gibt auch Untersuchungen dazu. Es ist egal, wie du das Kunstlicht machst, es wirkt sich immer aus auf die Arten. Nur halt in unterschiedlichem Ausmaß, je extremer. So, das heißt, der Begriff insektenfreundliche Kunstbeleuchtung, weg damit, ja. Wenn dann weniger Insekten schädlich oder weniger Flora und Fauna schädigend, wie auch immer. Und und das Thema ist halt tatsächlich, dass die Elektriker und die Elektrobranche auch eine große Verantwortung hat, ja, weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind ja da, die Forschungsergebnisse. Nochmal ein Wort zu Frankreich. Wenn man dort im Sommer ist, dann hat man auch wieder Insekten auf der Windschutzscheibe. Also die haben mehrere Maßnahmen gemacht, aber halt eben auch Licht. Und was ich in Frankreich auch schön finde, ist, die machen das so freundlich. Da hängt dann am Ortsschild hängt ein Schild, da sitzt eine Eule auf dem Halbmond und wir schalten ab, die Nacht ist schön, ja, oder oft steht Energie und Biodiversität, also wird das ganz anders angegangen. Und genau, und da sollten wir halt bei uns auch hinkommen und nicht überall ist Großstadt, nicht überall ist Frankfurt-Kaiserstraße und wir sollten auch nicht so tun, als wäre es so. Sondern gerade so in Wohngegenden, auch von Städten, sollte man tatsächlich nachts abschalten. Hm? Ja. Also ich kenne es ja noch aus meiner Teenie-Zeit. Ich fand es auch nicht so toll, wenn ich unter der Straßenlampe, weil wir hatten so eine Nachbarin, die hat immer gepetzt. Ne? Ich bin da immer so einen riesen Bogen drum gemacht, dass ich nur ja nicht gesehen werde. Das ist auch übrigens ein natürlicher Instinkt.
Jetzt muss man natürlich vorsichtig sein und wenn man sagt, dass man durch weniger Luftverschmutzung mehr Biomasse in der Luft hat, dass man dann wieder mehr Biomasse auf den Windschutzscheiben hat, weil dann kommen wir wieder zu dem Thema, wir müssen Tempolimit einführen. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein.
Ja, das wäre ja eigentlich auch eine gute Idee, ne? Genau. Aber ich wollte nur sagen, es wirkt sich dann halt auch tatsächlich aus. Und nochmal vielleicht eine Gruppe, die besonders betroffen ist, sind einfach die Nachtfalter. Es geht dann immer so ganz oft um Bienen und Hummeln. Genau. Aber bei den Insekten ist ja mehr als die Hälfte nachtaktiv. Na, das wird komplett vergessen. Dämmerungs- und nachtaktiv, muss ich sagen. Und die Nachtfalter sind da die größte Gruppe. Von den Schmetterlingsarten haben wir, glaube ich, 3.500 in Deutschland und 95% sind dämmerungs- und nachtaktiv. Das heißt, es ist eine Riesengruppe. Und die Nachtfalter sind in all ihren Entwicklungsstadien eine der Hauptnahrungsquellen. Und ich bin davon überzeugt, aber es ist irgendwie noch nicht erforscht, aber ich beobachte das ja und mache mir viele Gedanken und lese das alles. Also zum einen sind die Nachtfalter natürlich im Sommer Nahrungsquelle für Eulen und Fledermäuse, natürlich das schon. Aber im Frühjahr sind halt ihre Larven einfach die energiereichste und die eiweißreichste Nahrungsquelle für Vögel und Igel und so weiter und so fort. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Rückgang an den Vögeln, den wir zu verzeichnen haben, und der Rückgang an Igeln damit ganz klar zusammenhängt. Und die Nachtfalter sind voll das Opfer von der Lichtverschmutzung. Keiner ist mehr betroffen als die Nachtfalter. Nicht nur, dass sie angelockt werden, sondern es wirkt halt auch als Barriere. Ich war selber bei Untersuchungen dabei von der Uni Würzburg. Ich habe eigentlich nur noch geflennt, weil es so traurig ist zu sehen, wie die einfach nicht damit zurechtkommen. Und das heißt, unsere Biodiversität geht drauf, während wir das eigentlich verpennen. Und leider ist es auch so, das muss ich auch kritisieren, dass viele so auch Forscher oder Naturleute, die das nicht richtig einschätzen. Aber die Forschungsergebnisse sind wirklich da. Und es wurde in den letzten Jahren sehr viel dazu geforscht. Aber es wird da so ungefähr, wir haben schon genug Probleme, jetzt dann auch noch der, da muss ich mit den Leuten behängen. Weil es ist, ich meine, natürlich ist es ein sehr anspruchsvoller Naturschutz, weil er hat diese ökologische Komponente, Recht, Technik, Soziologie. Es ist wesentlich schwieriger, als einen Tümpel auszuheben oder eine Hecke zu pflanzen, ja, an das Licht ranzugehen. Aber ich sag nochmal, es ist wie 42 Grad Fieber. Genau. Und da nützt mir die Hecke auch nichts, ne? Genau. Und das ist halt so das Ding und das sollte man tatsächlich einen Paradigmenwechsel hinbekommen. Die Leuchtindustrie hat da auch, die Politik hat da auch eine ganz große Verantwortung und sollte da rational und, weil wir machen auch nur gute Erfahrungen mit der Nachtabschaltung, also in unseren Kommunen. Was da alles erzählt wird und was dann alles sich bewahrheitet. Ja. Und zumal es finden ja wirklich viele Leute auch echt toll.
Jetzt haben wir ganz viel über Lichtverschmutzung gesprochen, über Dunkelheit gesprochen. Ganz am Anfang hast du erwähnt, dass du Führungen gibst und bei den Führungen mit Menschen in die Dunkelheit gehst. Wenn wir das jetzt alles mal, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer haben den Podcast gehört, unsere mehr als eine Stunde haben wir jetzt gesprochen darüber und die sagen sich, ich möchte auch irgendwas tun oder erleben. Was würdest du für einen Tipp geben, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich jetzt heute Abend von der Negativität der Dunkelheit irgendwie befreien? Was würdest du für einen Tipp geben? Wie kann man das am besten machen, um die Schönheit der Nacht zu erfahren?
Ja, also erstmal, wie gesagt, einfach mal die Dunkelheit überhaupt erstmal erfahren, ne? Rumlaufen, wirklich mal durch den Wald laufen oder ein dunkles Gebiet, einfach laufen, ne? ich meine, Leute, die Hunde haben, sind das eh gewohnt. Genau. Dann kann man sich aber vielleicht auch ein bisschen für den Sternenhimmel interessieren. Das muss man auch nicht können und jedes Sternbild erkennen oder Sterne mit Namen kennen, sondern einfach nur anschauen, wie schön das ist und wie beruhigend das ist. Es gibt natürlich mittlerweile auch Apps. Ich schreibe auch übrigens jeden Monat eine Himmelsvorschau. Da ist eine Sternkarte drin. Kann man auch mal lesen. Habe ich jetzt gerade mal so eine Rundreise rund um den Orion gemacht. Den sieht man im Moment schön im Süden. Genau, also das kann man schon machen. Das ist auch wichtig, so für Naturschutzverbände, diese Nachterfahrung überhaupt mal zu machen. Ne? Und in der Gruppe ist auch immer alles super, genau. Und das zeigt ja auch, die Lösung ist nicht Licht, sondern Gemeinschaft, Gemeinsinn. Und das Abschalten kann auch den Gemeinsinn fördern, dass ich einmal im Jahr nach 11 Uhr heimgehe vom Sportfest und da komm, wir laufen zusammen heim. Ja, also das kommt auch nochmal dazu, dass das Licht ja auch die Leute ist so individualisiert und man gar nicht mehr in Kontakt mit anderen kommt. Komm, wir laufen zusammen heim. Das sind auch soziologische Auswirkungen aus meiner Sicht. Genau. Oder man kommt halt einfach mal bei uns in die Rhön und macht bei einer Sternenführung mit. Und es ist tatsächlich so, es kommen oft Leute so aus dem Frankfurter Raum, die auch übrigens wirklich leiden unter der Lichtverschmutzung. Also die Leute sagen das ja auch bei uns, egal, überall, du läufst überall, bist du da angelaufen, du siehst gar nicht mehr vor lauter Licht. Genau. Und dann ist oft so die Aussage, ich wusste gar nicht, dass man ohne Licht laufen kann. Ne? Auch junge Leute, die steigen aus dem Auto aus und holen gleich mal das Handy raus. Ne? Aber man kann auch erstmal das so probieren. Und unsere Sehfähigkeit ist in der Nacht hervorragend, vor allem den Kontraste sehen. Deswegen auch nochmal der Appell, mehr Kontraste schaffen durch helle Beläge, durch Markierungen, ja, und nicht immer durch Licht, weil Licht ist auch immer ein Gegenlicht und kann uns die Sicht nehmen. Also Licht hilft nicht immer beim Sehen und kann so auch die physiologische Unwohlgefühl steigern. Ja, und dann kommt man dann halt einfach mal hierher und dann sieht man das und dann ist man auch ein Nachtfreund. Ich kenne ganz viele Nachtfreunde.
Sehr schön. Zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Meine erste Frage. Wir haben darüber gesprochen, dass du am Himmel immer weniger gesehen hast, unter anderem den Steinbock. Aber auf der anderen Seite sieht man am Himmel auch immer viel mehr, nämlich Satelliten und die ISS. Und meine Frage wäre, wie stehst du dazu? Ist das für dich eher bereichernd oder eher belastend?
Das war bereichernd bis an einen Punkt. Also ich weiß noch, als ich den ersten Satelliten gesehen habe, wow, was ist das? Ne? Und die ISS ist irgendwie auch cool, obwohl sie eigentlich auch nur noch touristisch genutzt wird. Aber sie sind, genau, zu wissen, da sind Menschen drauf. Ich baue das auch ein in den Sternenführung, wenn ich weiß, dass sie fliegt. Aber man muss schon sagen, das ist auch ein großes Thema der Internationalen Astronomischen Union. Der Himmel wird schon verfälscht. Also es sind in den letzten, ich würde sagen, in den letzten 2,5 bis 3 Jahren hat das enorm zugenommen. Und es wird zwar auch viel getan, dass man die nicht so sieht und es ist auch ein größeres Problem für die professionelle Astronomie, weil es halt Strahlen halt nicht durchdringen können. Aber es ist tatsächlich so und ich merke das auch bei meinen Teilnehmern von den Sternenführungen. Die Dunkelheit hat ja was sehr Erhabenes. Ja, der Sternenhimmel bewegt sich aber ganz langsam. Also es ist einfach was unglaublich Beruhigendes. Und dann hast du ständig diese Dinge, die da durchflitzen. Und die sind zum Teil sternhell und das verunsichert mich auch manchmal, weil ich kenne die Sternbilder ganz gut. Und dann, was ist das jetzt für ein, ist ein Flugzeug übrigens auch. Ja, das heißt, die bringen eine Unruhe in die heilige Hello Darkness. Ne? Ich bin da nicht so der Fan davon. Ich weiß, dass da auch aus Sicherheitsgründen jetzt mehr da in die Raumfahrt geballert wird, weil die Menschen ihre Fossilität, Abhängigkeit überwinden müssen und bis dahin viele Kriege führen müssen, so kommt es mir vor. Ja, und deswegen werden so viele Satelliten gebraucht. Ja, das ist ein Problem. Kritisch.
Meine letzte Frage, und sie mag vielleicht etwas out of context heute erscheinen, da wir nicht so viel über den Garten gesprochen haben, aber ich stelle dir die Frage natürlich trotzdem, da ich sie jedem Gast stelle. Und zwar stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Ach, ich glaube, es wäre eine Sonnenblume.
Okay, dann nehmen wir die Sonnenblume.
Ja, eine Sache möchte ich noch sagen. Also ich komme jetzt ja vielleicht so als Einzelkämpferin oder sowas, das stimmt nicht ganz. Also, es gibt schon viele Nachtschützer in Deutschland. Also so viele sind wir leider nicht. Ja, es ist ja auch ein spezielles Thema, deswegen wird ja auch gern Bogen drum gemacht. Aber wir sind auch so eine Expertengruppe und da möchte ich an allererster Stelle auch den Dr. Hähnel mal hervorheben, den Dr. Andreas Hähnel aus der Fachgruppe Dark Sky, der Vereinigung der Sternfreunde, da bin ich natürlich auch, der hier auch der Vorreiter ist aus Osnabrück. Der, er ist eigentlich auch so der der Mastermind. Ich habe auch alles, was ich über Licht weiß. Ich bin übrigens auch Lichtexpertin. Ich kann das alles sehr gut auseinanderhalten. Alles gelernt und wir sind auch viel in der Nacht unterwegs gemeinsam. Und das ist und er ist ein unglaublich engagierter Nachtschützer. Ja, und zusammen sind wir ein Dreamteam, weil er als Physiker vielleicht eher so misst und ich als Artenschützerin und Nachtschützerin halt eher guck, wie kriegt man das Scheißlicht weg? Ne? Mhm. Wie entirrlichtern wir?
Sabine, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und hiermit überlasse ich dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte. Vielleicht hast du noch so eine Botschaft für unsere Hörerinnen und Hörer. Bedanke mich bei dir und vielen Dank. Mach's gut.
Ja, also ich habe vielleicht noch einen kleinen Spruch aus einem Gedicht, der eigentlich das alles so zusammenbringt. Aus Tag und Nacht hat Wohlbedacht der Herr des Lebens, aka Natur, die Welt gemacht. Und das zeigt einfach, dass Hell und Dunkel sind einfach eins. Sie gehören zusammen. Es ist was ganz Natürliches und Normales und es ist wunderschön. Und wir sollten da auch wirklich wieder hin zurückkommen. Es wird uns allen besser gehen. Und passend zu unserem Podcast ist ja, oder im Erscheinen unserer Podcast, ist heute am Sonntag der Tag des Regenwurms. Und der Regenwurm ist ja ein wichtiger Gartenhelfer und auch der Regenwurm ist nachtaktiv und lichtempfindlich. Und zwar ist es so, die leben ja unter der Erde, aber die kommen zur Paarung, kommen sie an die Oberfläche. Und wenn dann Licht im Garten ist, die merken über ihre Haut, dass es viel zu hell ist, dann paaren sie sich nicht. Also Licht aus, Regenwürmer an.
Bis dann. Und ganz wichtig, der Letzte macht das Licht aus. Ciao.
Das war mein Gespräch mit Sabine. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne, kommentiert und abonniert, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Alles Wichtige habe ich euch wieder unter dieser Folge verlinkt, so natürlich auch die Seite von Sabine. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch gerne auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.